Ja, herzlich willkommen zum Eintracht Frankfurt Podcast Ausgabe Nummer 45. Mein Name ist René und außerdem mit im Kernkompetenzteam zurückgekehrt vom Skiurlaub die Alex,
Hallo.
der Marvin
Hi.
und vom Stadtwaldgebabbel der Sebastian.
Hallo.
Mainz, da war doch am Wochenende irgendwas. Der Fußballgott hatte so ein bisschen Erbarmen mit mir. Nach 40 Minuten ist gewitterbedingt das Bild ausgefallen und kam, glaube ich, auch erst irgendwann in der 70. Minute wieder. Ich habe dann darauf verzichtet, weiter zu gucken.
Ist an dem Tag auch nicht nur das Bild ausgefallen?
Das war dann ein absoluter Ausfall, oder? Also
Ja.
nicht nur, dass Clark verletzungsbedingt und Rode mit roter Karte bedingt ausgefallen ist, der Rest war eigentlich auch nur auf dem Platz, damit die Schuhe da nicht so einsam rumstehen, oder?
Ich habe eine mannschaftliche Leistung gesehen, die man nicht als Leistung bezeichnen kann. Das war maximal als Leistungsverweigerung. Das war nah am Abgrund. Das war vielleicht das eine der absolut schlechtesten Spiele, die ich jemals von der Eintracht gesehen habe. Und sowas zu verdauen im Abstiegskampf tut jedem Fan ganz schön weh.
Also ich finde, man kann ein herzliches Dankeschön an Mainz 05 aussprechen, dass sie in der zweiten Halbzeit Gnade vor Recht haben walten lassen. Sonst wäre das Ding wahrscheinlich 5, 6 oder 7 oder wie viel auch immer ausgegangen. Also das war wirklich unter aller Sau. Obwohl ich in der Nacht so 10 Minuten noch das Gefühl hatte, nach der einen oder anderen Grätsche, die im Mittelfeld da mal passierte, dass vielleicht was geht und dass sich die Eintracht dann doch ein bisschen, die Spieler auch ein bisschen ja, hochziehen und auch ein bisschen kämpfen, fighten, aber ja, das war dann auch ein Trugschluss letztendlich.
Ja, ich meine, du hast schon, also ich fand, du hast schon in der fünften Minute schon gemerkt, dass das Spiel nicht zu unseren Gunsten läuft. Aber das sind halt so Spiele, da kommst du immer einen Schritt zu spät. Das gibt's, ja, dass du nicht den Eingang findest in ein Spiel, aber dann musst du halt wirklich, das haben wir ja schon alle öfter gesagt, und jetzt kommt so eine Phrase, bezahle ich gleich 2 € für, mit Kampf zurück ins Spiel finden. Und das hat bei der Eintracht gefehlt. Man hat natürlich die spielerische Überlegenheit von Mainz 05 ab der ersten Minute gemerkt. Der Ball läuft besser, zirkuliert besser. Natürlich standen die auch nicht unter dem Druck. Aber da muss mit Kampf dagegen gehalten werden. Und bis auf zwei, drei Grätschen hat es halt auch komplett
Ja.
gefehlt.
Also das, was mich extrem gewundert hat, war die Art und Weise, wie wir gespielt haben. Also ich spreche jetzt nur wirklich von den ersten 10 Minuten oder von den ersten 20 Minuten. Danach war ja, ist ja nichts mehr passiert. Insbesondere aufgrund der Tatsache, dass der Trainer ja auch gesagt hat, ja, wir stellen uns auf das harte Pressing von Mainz ein, da müssen wir gegenhalten, dann haben wir eine Chance. Und man hat von Anfang an gesehen, dass die Eintracht nur auf Konter aus war, haben so tief gestanden und das Pressing von den Mainzern war so extrem hoch. Also wenn die wirklich die Woche Pressing bis zum Umfallen geübt haben, haben sie davon auf dem Platz überhaupt gar nichts umgesetzt. Und dass es dann am Ende dann halt so ausgeht, ich meine, dass man innerhalb von 20 oder 25 Minuten dann so drei Gegentore fängt, das ist dann eine andere Geschichte. Aber meinst du,
Ja.
es ist nicht lieber Mannschaft, dass man da wirklich nicht mal auch eine Halbzeit hinten stehen kann und die Null steht, wenn man es will? Vor allen Dingen in der Situation, wo die Eintracht derzeit ist oder auch am Samstag schon war.
Ja,
Das
das
war.
war vor allen Dingen auch Wahnsinn, wenn sie zwischendurch mal so die Zweikampfwerte gezeigt haben. Das geht gar nicht. Also wenn eine Mannschaft geschlossen 70% der Zweikämpfe verliert, und davon ist die Hälfte der Zweikämpfe auch nur angenommen worden, den anderen sind wir aus dem Weg gegangen, was soll denn dabei rauskommen? Und das war ja nach den ersten 10 Minuten schon ganz klar ersichtlich. Erstmal für den Marvin noch den da. Was mich bei der ganzen Geschichte mit am meisten noch geärgert hat, war ja, dass vorher in sämtlichen Erklärungen, Pressekonferenzen, weiß der Teufel was, immer erklärt worden ist, wir haben uns das Spiel von Mainz detailliert angeschaut, wir haben uns die Spielzüge eingeprägt und dementsprechend unsere Laufwege ausgerichtet. Da war nichts von zu sehen. Die haben nach Belieben mit uns gespielt wie so eine Katze mit einer halbtoten Maus. Also was auch immer die sich da angeschaut haben, müssen irgendwelche anderen Filme gewesen sein, aber keine Spielzüge von Mainz.
Aber das eine ist ja die taktische Vorgabe vom Trainer umsetzen. Ja? Das ist ja de facto nicht passiert, egal was auch immer sie die Woche über gemacht haben. Aber alles das, was der Daumen vorher erzählt hat oder was dann auch wirklich vom Trainer dann besprochen wurde und auch in die Presse kommuniziert wurde, wie man gegen Mainz spielt, da war ja überhaupt gar nichts von zu sehen. Das ist ja das eine. Aber das andere ist, sich dann wirklich so abschlachten zu lassen, sich nicht zu wehren, mal wirklich nicht, wenn es halt übers Spielerische nicht geht, mal wirklich auch den Kampf zu suchen, mal reinzugehen. Das war dann vereinzelt so, aber nicht bei allen. und wirklich nur rumfallen. Also, ich meine, wir haben ja oft genug jetzt über den alten Top gesprochen. Wir brauchen jetzt nicht einzelne Spieler rauszunehmen. Es haben alle scheiße gespielt. Aber das war dann nochmal so eine Stufe härter, was er dann abgeliefert hat, dass er wirklich nur Fehlpässe gespielt hat und dem Ball nie hinterhergegangen ist, in Zweikämpfen vom Gegner sich weggedreht hat. Also das hat bei allen, wirklich bei allen gefehlt. Und das wundert mich wirklich, ja, dass man nicht in den Kampf annimmt in der Situation und sich einfach ja, wie das Karnickel vor die Schlange begibt, mehr oder weniger.
Ich hätte mich, ich hätte, ja, René, was?
Zwei
Wolltest
Spieler
du?
würde ich dann schon gern mal so einzeln rausgreifen. Einmal Fährmann, der ja noch mit die beste Note von allen bekommen hat, zumindest was. Ich habe mir jetzt nur die Noten aus der Bild-Zeitung angeguckt. Da waren sie ja alle mit 5 oder 6, glaube ich, drin, bis auf Fährmann. Der war der Einzige, der eine 3 kassiert hat.
Passt schon, Bild ist ein sehr repräsentatives Magazin, in dem man die Fachkompetenz rauslesen kann und das zur
Ich
Bewertungsgrundlage
habe
nehmen
gesagt,
kann. Von
das waren
daher
die
ist okay.
einzigen Noten, die ich gesehen habe. Ich habe die vom Kicker jetzt nicht im Kopf, aber es gibt ja auch beim Kit auf dem Blog immer diese Abstimmung Spieler des Tages oder des Spieltags und da war der Fährmann ja auch derjenige, der, glaube ich, ganz gut vorne gelegen hat.
Ja, wahrscheinlich aufgrund der Tatsache, weil er die wenigsten Ballkontakte hatte. Da konnte er zu viel verkehrt machen.
Ja, bei denen, wo er welche hatte, kann man ihm eigentlich auch nicht viel vorwerfen. Er ist halt kläglich von seiner Abwehr im Stich gelassen worden.
Da ist halt auch wieder so der Punkt, ne? War wieder genau die gleiche Situation. Ich glaube, das war das 2-0, was gefallen ist,
Wo er
wo
nach
er halt
vorne
nicht wieder.
abgewehrt hat.
Ja, aber da ging es halt auch nicht anders. Der Schuss,
Ja,
der
klar.
kam relativ hart und die Abwehr steht wieder daneben dran und guckt zu, was als nächstes passiert. Das haben wir vor 2 Wochen, glaube ich, schon mal besprochen gehabt. Einfach mal einen Ticken vorwärts denken und nicht nur von 12 bis Mittag.
Aber
Ja,
Alex,
wobei
vor
das so
2 Wochen.
die Situation ist, wo man im Fährmann vielleicht am ehesten aus meiner Sicht noch so ein bisschen was vorwerfen kann. Er hat seine Mauer schon relativ weit rechts positioniert, sodass da links schon eine relativ große Lücke war. Also,
Ist der Ball nicht durch die Mauer durch?
naja, ging so halb dran vorbei. Also da war schon auf der linken Seite relativ viel Platz.
Aber vor 2 Wochen, das haben wir schon vor 2 Jahren diskutiert. Da war der Fährmann zwar nicht im Tor, aber genau das, was er gemacht hat, ist auch die typische Nikolov-Krankheit. Alles immer nach vorne abprallen lassen. Und es kann sich jede, manche Abwehr von der Eintracht kann sich auch mal wirklich darauf einstellen. Und dass der Fährmann sich das anscheinend kläglicherweise vom Nikolov abgeguckt hat, vielleicht, das regt mich auch auf. Sieht es auch der Menge nicht, dass das mal ein bisschen trainiert wird? Das wird anscheinend auch nicht trainiert. Da höre ich immer, ja, wir haben so einen tollen Torwarttrainer, aber gewechselt ist er auch noch nicht, obwohl er so toll ist, ja? Dann muss ich das aber auch mal sehen. Du musst das mal irgendwie vermeiden. Das geht mir auch auf den Keks. Das kann auch überhaupt nicht wahr sein. Natürlich war das jetzt eine unglückliche Situation, ja. Aber das muss auch mal ein bisschen besser spielerisch geregelt werden, ja. Oder zumindest von der Abwehr. Aber ganz ehrlich, die Abwehr, das war sowieso unter aller Sau, was ich da am Samstag erleben musste. Wenn ich mir vorstelle, dass der Köhler die Chance hatte, vor dem 1-0 den Ball da rauszuhauen, aber dann legt er sich erst noch auf den anderen Fuß und dann guckt er blöd, ja, ach, da steht ja ein Gegenspieler. Der Ivan Schlitz lässt sich das halt auch noch 10 Mal sagen, ja, und dann steht es halt 1-0. Dann frage ich mich mal ganz ehrlich, was hat der Mensch im Kopf? Nix, ja,
Das
das weiß ich. Das
Köhler
weiß
wäre
ich,
der
aber.
zweite Spieler, den ich erwähnen wollte und wollte sagen, das ist der größte Depp zwischen Kapstadt und Feuerland.
Es kann nicht wahr sein. Tut mir leid, aber Köhler und Sebastian hat eben gemeint, wir sollen keinen Namen nennen. Scheiß drauf, ich nenne einen Namen hier. Auch der Alex Meyer war absolute Sauerei, was der gespielt hat. Das war keine Frechheit, das war eine Sauerei. Und der Altintop, ja, der Altintop, der bemüht sich, der bemüht sich. Ja, das steht halt auch unter einem Zeugnis, wenn ich hier im Kunstunterricht war und habe ein komisches Bild gemalt, ja, und ich sollte eine Sonne malen und plötzlich war sie grün. Da steht auch, ja, der Junge hat sich bemüht, aber kann es nicht. Der Altintop, der bemüht sich auch. Aber in der Bundesliga hat er nichts verloren mit der Leistung. Und genau so ist es. Und ich weiß gar nicht, aber dann verstehe ich auch nicht, das ist jetzt, ich glaube, einer von euch hat geschrieben, das war der dritte Trainer jetzt oder der zweite, dritte Trainer, der auf den Altintop setzt. Das ist auch die Frage, die ich mir stelle. Wenn ich keinen habe, dann stelle ich trotzdem nicht einen Altintop rein. Ja, also du kannst nicht viel mehr falsch machen als der Altintop. Ja, deswegen ist es auch kein Problem, den mal draußen zu lassen. Aber das seh ich einfach nicht. Und der Alex Meyer hat sich vielleicht im Training angeboten. Das kann ich natürlich nicht feststellen. Aber was er auf dem Spielfeld leistet, ist unglaublich. Das ist ein Nullum. Das gibt's nicht. Also ich kann das nicht, ich kann das mit Worten nicht begreifen, was ich da am Samstag gesehen habe. Ich habe mich teilweise schon ein bisschen abgeregt, aber jetzt kommt alles wieder hoch.
Das
ist ganz
merkt man gar nicht. Nee. Merkt man
Ja,
gar nicht. Ganz ruhig gemacht.
bist schon viel ruhiger, ja.
Aber ich kann es nicht begreifen, wenn das jetzt hier ein Spiel wäre. Fünfter gegen Zehnter. dann ist es okay. Für die Eintracht geht es um nichts mehr, hat 40 Punkte sicher. Naja, ist jetzt schon scheiße. Da hätte ich mich schon aufgeregt, weil es ein Derby ist. Aber sich im Abstiegsduell, also zumindest im Abstiegskampf, so hängen zu lassen, das ist.
Ja, vor allen Dingen, da stehen ja Leute auf dem Platz, die machen das ja nicht zum ersten Mal. Ne? Also, die Leute kennen die Thematik und die sind auch nicht das erste Mal im Abstiegskampf. Und die sind die komplette Rückrunde schon so schlecht und ja, das ist halt ein Alex Meyer, das ist mittlerweile auch ein Ochs geworden. Ich weiß gar nicht, was mit ihm los ist. Das geht auch überhaupt gar nicht.
Ich glaube, der Fehler ist nicht, dass die Spieler einfach verlernt haben oder zu blöd sind oder sonst was sind. Vielleicht jetzt mit der Zeit dann geworden, ja, in den letzten 15 Spielen. Aber das Problem ist, glaube ich, echt ganz einfach immer noch dieses System, dass man vorne auf dem Gegner setzt, der von Spiel zu Spiel mehr rumsteht, sich immer weniger bewegt, wirklich nur auf die Bälle wartet. Und ansatzweise ist ja auch wieder gegen Mainz nichts dann eingefallen, außer die Bälle, wenn man mal hatte, einfach stumpf nach vorne zu dreschen oder halt dann ins Aus, was auch immer. Aber für mich ist es dieses Prinzip. Ja. Du hast im Mittelfeld hast du drei Spieler, mit dem Ochs, mit dem Altintop, mit dem Meier oder halt auch manchmal dem Köhler, die einfach nicht kreativ genug sind, das umzusetzen. Vorne hast du diese Lücke, weil der Meier nicht nach vorne läuft, in die Spitze, sondern mehr in die Breite geht. Und wenn du natürlich dann einen Gekas vorne hast, der einfach nur beim letzten Abwehrspieler wartet, dass der Ball irgendwie auch zu ihm kommt, dann funktioniert das halt nicht. Also für mich ist dieses System Gekas, ich meine, das haben wir schon 8 Millionen Mal gehört jetzt in diesem Jahr, aber das ist für mich wirklich der Kasus Knaxus und da verstehe ich nicht, warum man da nicht, wenn man weiß, weil es ist ja auch offensichtlich, ja, dass im Sturm und im Offensivspiel keine Bewegung ist, warum man dann nicht auf Spieler setzt wie Amanatidis, wie Heller, die Wege gehen, die sich Bälle erlaufen und die auch wirklich mal das Offensivspiel ran haben, die sich an der Mittellinie oder auch dann in der eigenen Hälfte am 16er, wo immer den Ball holen und nach vorne treiben. Und das passiert einfach nicht, ja. Okay. Wenn man mal guckt, diese riesen Lücken, die wir im Mittelfeld haben, das ist unglaublich. Und der Skipper hat es verbockt, indem er den Gekas so, in dieses System Gekas so eingeführt hat und der Daum hat es verbockt, indem er es nicht geändert hat. Und ich meine,
Sebastian, aber wenn du zwei Drittel der Saison so spielst, mit dem System Gekas, ich lehne es jetzt auch so wie du, dann kommst du da im letzten Drittel auch nicht mehr raus. Das hat sich so reingebrannt in das Spielsystem der Mannschaft. Das sind 7 Spiele, die der Daum hatte. Ich will ihn jetzt nicht in Schutz nehmen. Der geht mir auch schon langsam auf den Keks, aber das hängt mit anderen Sachen zusammen. Dann kommst du nicht mehr raus. Und die Mannschaft klammert sich, wenn sie merkt, dass es nicht funktioniert mit spielerischen Mitteln, immer wieder daran fest, dass es in der Hinrunde gut geklappt hat. Und dann, wenn du in den ersten 30 Minuten nicht merkst, dass du spielerisch oder merkst, dass du spielerisch nicht weit kommst, setzt du so einen Schalter um und dann ist es genauso wieder dieses typische Gegner-System. Der Anfang vom Ende war wirklich die Tatsache, dass Gegner aufgehört hat zu treffen und das System so durchschaubar war, das wussten wir ja auch schon, dass sich jeder darauf einstellen konnte und die Mannschaft in sich nicht in der Lage ist, das Spiel variabel genug zu gestalten, um noch umschalten zu können. Weil egal, du hast jetzt Heller genannt. Heller kannst du auch in die Tonne drehen. Tut mir leid, ja. Der bringt auch überhaupt nichts. Der hat
immer aber schlechter als der Ochs, als der Meier oder als Altitorp spielt er aber auch nicht.
Nee, ich meine, aber
schlechter geht's einfach nicht mehr. Und das ist auch
nicht besser.
Naja, aber das weißt du nicht. Das ist dann auch mal, es ist mal eine Varianz auch dann drin, ja. Und es ist ja nicht so, dass die Spiele, nur weil jetzt der Gekas halt einmal da vorne rumfällt, dass die noch nie auf einem 4-4-2 gespielt haben, ob das mit oder ohne Raute ist, was auch immer. Ja. Das ist jetzt, glaube ich, nicht das, was komplett Neues einführen müsste, sondern das ist ja oft genug auch gespielt worden. Sogar unter Funkel gab es öfters mal ein 4-4-2.
Ja.
Nicht oft, aber manchmal.
Doch, mit zurückgezogener doch eigentlich schon fast regelmäßig. Ich erinnere mich an die glorreichen Zeiten mit Nikos Liberopoulos und Fenin. An die glorreichen 33-Punkte-Zeiten. Ja, und immerhin sind wir drin geblieben mit 33 Punkten.
Ja, immerhin.
Also, weißt du Bescheid? Alles scheiße, ey. Du kommst aber jetzt halt mal raus und dann musst du halt sehen, was es am besten
draus macht. Jetzt ist es zu spät.
Jetzt kannst du eh nichts mehr machen, wenn du dir jetzt auch mal wieder die Verletzten anguckst und der Rode noch gesperrt, da ist ja nichts mehr da. Also wir hatten zwar vor 2 Wochen schon gesagt, die Mannschaft stellt sich von alleine auf, aber jetzt stellt sie sich noch mehr von alleine auf.
Ja, wir müssen ja schon fast Angst haben, dass wir die Bank nicht mehr voll kriegen, wenn das so weitergeht.
Die kriegen wir auch nicht mehr voll, das Thema ist durch.
Aber zeigt sich auch,
du hättest in den letzten Spielen hättest du schon einfach, was ich eben gesagt habe, Varianz reinbringen müssen. Du hättest mal Spieler bringen müssen, um den anderen auch mal zu zeigen, so, du sitzt auf der Bank diese Woche, um die Leute auch wieder hungrig zu machen, dass sie wieder Bock drauf haben, nächste Woche auf den Platz zu gehen. Im Moment muss doch auch jeder da hingehen und sich denken, scheiße, ich bin schon wieder in der Aufstellung. wir spielen im Moment grottenschlecht und auch einfach, ja, vielleicht auch keinen Bock mehr zu haben.
Nee, die haben auch keinen Bock. Also das, anders kann man sich das nicht erklären. Oder sie haben wirklich schon abgeschlossen, ja. Ich meine, das ist wahrscheinlich dann auch extrem hohe Frustration, die damit einspielt. Das ist dann irgendwie auch menschlich nachvollziehbar, ja, dass dann die Motivation irgendwie sinkt mit jedem Spiel, wo du so eins auf den Sack bekommst oder dann auch dann in so eine Situation kommst, wo du einfach nicht gewinnen kannst, ja. Und aber ich meine, im Endeffekt sind das Fußballprofis, ja. Und da geht es nicht um persönliche Befindlichkeiten, sondern da geht es im Endeffekt um den Verein. Und das ist ja wunderschön. Ich meine, das wurde jetzt auch in den letzten Tagen oft genug dann auch in der Presse und in sämtlichen Fanforen und Blogs dann genannt, ja. Wenn dann sich Spieler hinstellen, wie unser Freund Schwegler, wie unser Freund im Tor Fährmann oder auch wie der Trainer, die dann in so einer Phase sagen, ja, auf zweite Liga habe ich aber keinen Bock, das mache ich nicht mit. Ja, dann kann ich auch nicht erwarten, dass sie im Spiel wirklich über sich hinauswachsen, ja, und mehr als 100% bringen.
Ja, die Aussagen nach dem Spiel, die gingen so gut wie alle überhaupt gar nicht. Auch der Russ mit seiner Aussage, ja, der Trainer muss uns jetzt mal motivieren. Arschgeleckt, du musst motiviert sein. Es geht darum, deinen Verein seit Jahren, wo du bist, wo du aufgewachsen bist, in der ersten Liga zu halten. Wen muss ich dir denn da noch schicken, um dich zu motivieren?
Da gab es eine, da greife ich jetzt mal dem Thema Heimspiel vor, eine schöne Aussage von unserem Heribert zu dem Thema Motivation und Angst um das Thema Abstieg. Ich lasse es mal kurz laufen. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie lang es ist. Ich glaube, so knapp eine Minute.
Haben Sie denn das Gefühl, dass die Mannschaft Angst hat momentan, dass das das überwiegende Gefühl ist?
Es fällt unterschiedlich aus. Natürlich sind die Spieler genauso deprimiert und auch für die Spieler ist die zweite Liga ja auch ein Horrorszenario. Nicht nur, dass sie jeder spielt gerne in der ersten Bundesliga, aber darüber hinaus sind das auch wirtschaftliche schwere Auswirkungen für die Spieler. Aber es nutzt nichts, dass man Selbstbewusstsein herbeiredet, sondern Selbstbewusstsein müssen die Spieler entwickeln. Und die Spieler haben Anspruch, Profi in der ersten Bundesliga zu sein. Und da darf man auch nicht immer nur ihnen auf die Schulter klopfen und sagen, so seid doch mal so gut und habt doch mal Selbstbewusstsein, sondern ich erwarte jetzt von diesen Spielern. Die meisten sind schon 6, 7 Jahre bei uns und einige haben einige 100 Bundesligaspieler auf dem Puckel. Ich erwarte von denen, dass sie dieses Selbstbewusstsein nicht von außen hinzubekommen müssen, sondern dass sie es selbst entwickeln. Es geht um ein existenzielles Spiel für sie selbst und für den Verein. Und wir haben ein gewisses Leistungsvermögen, das müssen wir nur abrufen, dann wird sich der Erfolg auch einstellen.
Sie haben von existenziellen Bedingungen.
Ja.
Ja, da bringt der große Vorsitzende es auf den Punkt.
Hat er auch absolut recht. Ich meine, tut mir leid, auch so, wir haben wieder Patrick Ochs, Marco Russ und so weiter und so fort. Die spielen alle schon Ewigkeiten. Benjamin Köhler. Ich meine, ein Teil der Mannschaft ist auch aufgestiegen und hat schon mitbekommen, wie es ist, in der zweiten Liga zu spielen und dann aufzusteigen. Die bringen sich alle um den Lohn ihrer Arbeit, die sie sich jetzt für 5, 6 Jahre erarbeitet haben, gerade auch und allen voran Bruchhagen. Und ich weiß nicht, vielleicht muss Bruchhagen das auch mal der Mannschaft mal begreiflich machen, dass auch sein, ich sag's mal ganz, ich drastifiziere das jetzt mal, Lebenswerk hier auch ein bisschen auf der Kippe steht. Und da muss er vielleicht auch wirklich mal laut werden, weil ich meine, er ist der Einzige, der die Stellschrauben ein bisschen anlegen kann. Das Problem ist, das Lohnniveau in der Bundesliga ist so hoch, dass du daran nicht drehen kannst. Du kannst ja keine leistungsbezogene Verträge noch geben. Dann sagen sie, ja, mach du das mal, dann such dir einen anderen aus. Ich gehe, Hoffenheim zahlt ganz gut. Weißt, du kannst das ja nicht mehr machen. Du kannst ja als Verein nicht sagen, auch wenn ihr scheiße spielt, dann zahle ich weniger. So geht es halt leider nicht mehr. Deswegen haben wir da keine Möglichkeit. Aber der Bruchhagen muss den Jungs mal sagen, dass es jetzt hier kurz vor knapp ist. Weil wenn wir absteigen, sind 6 Jahre oder 6, 7 Jahre richtig gute Arbeit auch vom Bruchhagen futsch. Und das muss auch in den Kopf eines Patrick Ochs, der mit der Eintracht aufgestiegen ist, der ein paar richtig gute Saisons gespielt hat, auch in Meier, die machen sich alle ihren Ruf teilweise kaputt. Ganz klar, es gibt natürlich auch viele Söldner wie in Altintop und so weiter und so fort, aber der Kern der Mannschaft, der ist doch schon lange dabei. Und dass sie das nicht kapieren.
Ja, ist auch für mich völlig, völlig unverständlich, dass das bei denen in den Köpfen noch nicht angekommen ist. Oder es ist so stark angekommen und sie haben sich eigentlich alle schon, wie Sebastian sagte, mit dem Thema mehr oder weniger ja abgefunden oder haben es hingenommen, was auch immer, und machen deswegen nichts mehr. Aber
Auch dann, aber das kann doch auch nicht sein. Nee, das kann ja nicht sein. Ich meine, ich bin ein Fußball-Bundesligaspieler. Ich habe immer die Ambition, mein Bestes zu geben. Es geht doch noch um was. Ich meine, es ist doch klar, dass ich jetzt die letzten Spiele die Hoffenheimer nicht mehr die Knochen kaputt treten lassen. Deswegen ist es hier teilweise, unsere direkten Abstiegskontrahenten haben alle ein relativ leichtes Spiel, weil sie gegen alle gegen Mannschaften spielen, für die es um nichts mehr geht. Bei uns geht es noch um was und gegen Köln, für Köln geht es auch noch um was. Und Dortmund auch. Die wollen sich ja zu Hause nicht gegen die Eintracht blamieren. Aber es ist einfach so, du musst doch den Willen haben, jetzt den Karren nochmal rumzureißen. Und auch im Derby musst du von Anfang an Bissigkeit zeigen. Weil ich meine, wo kannst du eher scheinen als in einem Derby? Und das fehlt
mir komplett. Wenn du dieses D-Wort noch einmal erwähnst, dann zahlst du einen Zehner.
Ja, aber wenn das in der Öffentlichkeit hier so ankommt, dann muss man es halt auch mal sagen. Ich finde auch nicht, dass es ein Derby ist. Aber jeder in der, ich sag mal jetzt, in der breiteren Öffentlichkeit, so, aber das ist jetzt auch komplett irrelevant. Mir geht es einfach darum, dass es ein Duell ist, wo einfach was auf dem, wie soll ich sagen, was auf dem Spiel steht. Und das kam bei den Spielern anscheinend überhaupt nicht an. Und das frustriert mich.
Ja, das wird aber auch von außen, glaube ich, so ein bisschen an die herangetragen. Wenn ich jetzt immer höre von wegen Köln, erstes Endspiel. Nee, das ist eigentlich schon, wenn man es mal genau nimmt, das zweite oder das dritte, weil eigentlich hatten wir gegen Bayern schon unser erstes Endspiel, wo es um das Thema Abstieg ging. Da sind wir ganz knapp dran vorbei. Und das hier war mindestens das zweite gegen Mainz, wo man eigentlich hätte mal den Arsch hochbekommen müssen und sich anstrengen.
Wir hatten doch schon so viele Endspiele jetzt in der Rückrunde auch gehabt. Endspiele, wo es darum geht, ob man noch die Chance hat, international zu spielen. Hoho, international. Endspiele, ob es darum geht, dass man noch einen einstelligen Tabellenplatz hat. Endspiele, dass man nicht in die Abstiegsregion kommt. Endspiele, dass man nicht in die Nähe des Relegationsplatzes kommt. Und jetzt das Endspiel, dass man nicht direkt absteigt. Ich meine, irgendwann ist auch mal gut mit Endspielen. Und irgendwann muss man es auch, wenn man in diese Spirale des Misserfolgs kommt, ja, irgendwann muss man sich einfach dann auch mal zusammenraffen. Und auch wirklich dann mal, und das ist vielleicht jetzt auch eher mit dem Kahnspruch abgenutzt, ja, mit den Eiern, aber die muss man einfach dann auch mal haben. Und dann auch mal wirklich kämpfen bis zum Umfallen. Und nicht dann immer labern vom Adler auf der im Herzen, Adler auf der Brust, bla bla bla. Und das ist, ich kann es auch nicht mehr hören, ja. Und wenn ich mir das dann vom Daumen dann anhöre, ja, dass der im ersten Satz sagt, in der zweiten Liga mache ich hier nicht mit, und im nächsten Satz sagt, ja, die Spieler brauchen wieder den Adler im Herzen.
Ach, das ist ein dummes Geschwätz.
Da kann ich da kriegen, und dann kann ich mir, wie willst du Spieler so motivieren, ja? Wie soll der wirklich der mal das Herz in die Hand nehmen und wirklich kämpfen bis zum Umfallen, ja? Bis er tot umfällt, würde ich die laufen sehen gegen Köln. Und hätte ich die auch schon gegen Mainz hätten gesehen wollen. Gegen Bayern sind sie teilweise aber gelaufen. Hat es auch dann geklappt, ja.
Das hätte ich aber auch davor schon gegen gegen Kaiserslautern sehen wollen. Und da ist es auch schon nicht passiert. Ich meine, und wenn ich dann aber auch wieder höre, es gibt gewisse Konflikte zwischen den Fans und der Mannschaft, alles Bullshit. Wir sind seit der Rückrunde, wo es immer scheiße lief. Hast du Buhrufe gehört? Hast du Pfiffe gehört, als wir 9 Spiele kein Tor geschossen haben? Alles nichts gewesen. Immer wieder hingegangen. Immer wieder die Mannschaft angefeuert. Gegen Kaiserslautern eine richtig geile Choreo abgeliefert. Da ging es richtig rund, aber wo ging es nicht rund? Auf dem Spielfeld. Und keiner hat trotzdem gepfiffen. Was soll man denn da machen? Und wenn das ist irgendwann mal sich in so einem entscheidenden Spiel wie gegen Mainz, was irgendwo schon prestigeträchtig ist, einfach weil die Mainzer uns total auf den Sack gehen, ja, dass du da eine gewisse Leistung einfach einfordern darfst und dass es dann irgendwann mal Klick macht, wenn es wieder nicht da ist und wenn du merkst, dass du jetzt in Abstieg kommst, wo niemand im Ablauf der Hinrunde davon geträumt hätte. Ich meine, wir hatten 26 Punkte, dann musst du nur noch 14 holen und bist eigentlich sicher dabei. Das ist doch Kinderquatsch. Aber dass es dann irgendwann mal Klick macht, da muss man dann auch irgendwo mal die Fans verstehen. Und das heißt nicht, da gibt es Spannung, bla bla bla. Ihr verdient alle Millionen von Euros. Stell dir mal vor, es ist doch so, dass Bruchhagen jeden einzelnen Spieler, der bei der Eintracht gespielt hat, vielleicht nicht über ein Jahr, aber über 2 oder 3 Jahre irgendwann zu einem Millionär gemacht hat. Oder denkt er so ein Benjamin Köder, der jetzt mit verbesserten Bezügen auf dem Platz da rumtorkelt, wahrscheinlich der verdient jetzt 750.000 Euro im Jahr. Für was? Seit er einen Vertrag unterschrieben hat, macht er einen Scheiß, macht er überhaupt gar nichts mehr. Und Bruchhagen hat so einen Spieler, der normalerweise, wenn er nicht bei der Eintracht spielen würde, hier maximal bei Rot-Weiß Frankfurt irgendwie rumlaufen würde, ich würde ihn bei Pure Training sehen und dann würde er mit seinem Kumpel da hier lustig mal die Vitamine pumpen und so. Und dann würde er auch offiziell Ghetto heißen, dann würde er Ghetto-Benny heißen, yo man, alles fit. Und weißt du, da würde er rumtorkeln, wird nebenbei auch eine Konstabler rumlaufen, aber wird keine 750.000 verdienen. Weißt du, und da stelle ich mir die Frage, du hast das Geld, was du verdienst, und die Fans bringen dir das indirekt auch, weil die immer hingehen. Und du zeigst so eine scheiß Leistung, da kann ich nicht verstehen. Ich kann es nicht begreifen. Und dann gibt es überhaupt keine Spannung, weil jeder Fan hat auch irgendwann das Recht, mal zu zeigen, dass er unzufrieden ist. Und wir haben lange genug innegehalten. Nach 9 Spielen, wo wir kein einziges deppertes Tor geschossen haben, gab es keine Buchrufe, nichts. Wir haben immer gedacht, ach komm, weiter, irgendwann wird's schon. Aber irgendwann verlierst du halt mal den Glauben. Irgendwann verlierst du. Und jetzt ist auch wirklich die Zeit daran.
Zeit gekommen. Ja, jetzt ist auch einfach vorbei. Ich möchte aber zuerst für den Marvin ein Sauerstoffzelt beantragen für den nächsten Podcast. Nicht, dass du uns immer hier tot umfällst.
Ja, ich krieg auch schon so ein bisschen Angst. Oder zumindest das, irgendwie eine Krankenschwester oder irgendwas.
Oder sowas, ja. Und das,
eine Krankenschwester aber gut.
Danke ich mir.
Aber ich meine, das ist ja richtig so, ja. Und wir haben wirklich hier 32 Spieltage die Klappe gehalten. Natürlich in der Hinrunde, ja, da war es ja auch dann die ersten 10 Spieltage okay, danach ist es dann immer kontinuierlich schlechter geworden. Aber wir haben nie gemotzt, nie gepfiffen, ab und zu okay, ein bisschen mal, ja, gegen Skippe zum Schluss, klar. Aber es
aber war selbst nicht, das war so gering.
Die Mannschaft ausgepfiffen und doch nie rumgepöbelt oder was auch immer. Sachen wie in Köln, das ist nie passiert, oder wie es auch in anderen Vereinen ist, ja.
Guck dir Stuttgart nach 3 Spielen, München, Trainer entlassen.
Ja, wenn die München mit 0-0 in die Halbzeit geht, dann brennt er die Hütte, ja, dann pfeifen die Blödmänner da rum die ganze Zeit. Würde in Frankfurt nie passieren, ist auch nicht passiert. Und das nach 2 und 3 Spieltagen und nach der Rückrunde, ja, nach der Rückrunde, dass es dann irgendwann auch mal Schicht ist. Ich meine, das ist vollkommen verständlich. Und ich bin mir noch nicht so sicher, ob das am Samstag jetzt wirklich 100%igen Support gibt. Oder ob es da vielleicht auch mal andere Zeichnern gibt. Vielleicht, dass man sie mal aufweckt noch mal vernünftig.
Ich denke, vor dem Spiel wird alles ruhig bleiben. Aber danach, wenn wir halt wieder verlieren, dann brennt halt schon die Hütte, das ist doch klar. Aber ich meine, ja, wir haben uns von der denkbar günstigen Position so weit heruntergeschaukeln lassen. Irgendwann ist halt auch, brechen halt auch mal die Dämme. Aber ich meine, jeder von uns, guck mal, ihr seid doch auch alle total frustriert, weil keiner von euch das wirklich gedacht hätte, dass wir gegen Abstieg spielen. Und jeder ist frustriert. Und jeder, der die Eintracht wirklich in seinem Herz trägt und nicht den Adler auf dem Adler im Herzen, sondern bla, das hat er irgendwann mal in so einem Zeitungsheftchen aufgeschnappt und sagt es jetzt in jede Kamera, die er da findet, ja. Tut mir leid, das ist auch wieder totaler Unsinn. Da soll ich mal ein paar neue Phrasen ausdenken, der Kerl. Aber es ist auch an der Zeit, dass die Spieler sich selbst motivieren. Die brauchen auch keinen Daumen. Das ist alles komplett egal. Es geht darum, dass jeder einzelne Spieler auch mal wissen muss, dass er für den Verein spielt. Und für die Fans. Und für die Fans, die lang genug den Spielern die Treue gehalten haben. Auch wenn der Meier dann immer sagt, ach, die mögen mich ja eh nicht so und bla. Alles Unsinn. Kann froh sein, dass er überhaupt bei der Eintracht spielt. Ich glaube nicht, dass er so lange mit so einer Scheißleistung immer noch auf dem Platz stehen würde bei anderen Vereinen.
Ja, aber was ich gerade eben gesagt habe, also der Daumen, der nervt mich halt auch im Moment krass. Ich hatte es gestern Abend, als sie den Einspieler im Heimspiel gebracht haben, das ging gar nicht. Das war eine Aneinanderreihung von Phrasen, die der darunter drischt. Da kommt wirklich kein normaler Satz mehr zustande. Und dann halt immer dieses Rumtrampeln auf dem Wir sind Eintracht, wir haben den Adler im Herzen. Also so ein Affekopf lädt die Journalisten aus Frankfurt nach Köln ein. Also ja, wir lassen uns in Mainz den Arsch versohlen und der fährt erstmal heim nach Köln. Die Journalisten sollen dann schon mal zu ihm kommen und dann dreht er mit denen das Video im Garten, wo er ein Tor aufgebaut hat, mit Fortwerbung überall dran plakatiert. Und dann will der mir was erzählen mit Adler im Herzen und wir sind Eintracht. Ja, drauf geschissen.
Ich frage mich sowieso, was der in der Situation, warum der dann nicht bei der Mannschaft sitzt, okay, Training abgesagt wegen bla bla blub, können wir gleich nochmal kurz ansprechen, dahingestellt. Aber dann muss der doch zumindest eigentlich mit dem Kapitän und vielleicht den anderen Trainern, wer auch immer, in Frankfurt sich irgendwo in den Raum einschließen und sich überlegen, wie schaffen wir das gegen Köln, diese 3 verflixten Punkte zu holen und nicht in Köln da irgendwo seinen Rasen pflegen.
Mein Gott, da hätten sie sich in den scheiß Bus gesetzt, ja, wären irgendwo nach Wiesbaden gefahren und sonst wären in so eine scheiß Sporthalle, hätten da was gemacht, wo sie keiner vermutet hätte. Aber das ist ja auch wieder so, das spiegelt nur den ganzen Geist wieder, was da momentan passiert. Ja, da kriegt man so eins auf die Fresse in Mainz, lässt sich so abschlachten und als Konsequenz ist erstmal unter irgendwelchen fadenscheinigen, unsinnigen Argumenten gibt es erstmal 2 Tage spielfrei oder es wird dann nicht mehr trainiert, trainingsfrei. Ich verstehe das nicht, warum man sich da nicht wirklich dann auch hundertprozentig schon mal reinhält, in den blöden Bus setzt, fährt woanders hin, wo keiner vermutet, dann kann man auch darum trainieren und dann ist auch alles gut. Ja, wenn es wirklich so gefährlich war am Stadion gestern und vorgestern.
Aber das Aber deswegen sage ich, es geht hier nicht mehr um den Trainer. Das ist komplett irrelevant. Es interessiert mich auch ein Scheißdreck. Es interessiert mich überhaupt nicht, was mit dem Trainer ist, was mit sonst irgendjemandem ist. Es geht hier um den Verein und es geht darum, dass du 6, 7 harte Jahre, auch teilweise in der zweiten Liga und auch in der ersten Liga, wo wir uns von einem direkten ersten Abstiegskandidaten langsam ins Mittelfeld etabliert haben. Natürlich geht es auch schneller, wie man bei anderen Vereinen merkt. Aber wir haben uns etabliert im Mittelfeld. Und das setzt du jetzt alles aufs Spiel. Und jetzt musst du wirklich die Zügel anziehen. Und jetzt als Spieler selbst musst du jetzt wissen, du stehst kurz vorm Abstieg. Du stehst kurz davor, dass alles, was du in 6, 7 Jahren geleistet hast, ich meine jetzt einen Großteil der Mannschaft, dass es ein Bach runtergeht. Und du musst doch wissen, dass, hey, wir spielen jetzt gegen zwei Mannschaften, da geht's bei denen geht's auch noch um einiges. Aber wenn ich jetzt wirklich das zeige und diesen Willen zeige und endlich mal Hass an den Tag lege, jetzt sage ich das Wort, weil ich schon lange nicht mehr gesagt habe, aber meine Güte, die Spieler brauchen auch mal ein bisschen mehr Hass. Den Hass, den jetzt vielleicht ein paar Fans, was sie gesagt haben, gezeigt haben, den fehlt den Spielern mir komplett. Und wenn ich dann den Patrick Ochs vorm Interview, was ist denn das? Das ist der Patrick Ochs, das ist der Kapitän, der ist wieder lahm, bei den Bayern. Die Bayern-Fans kritisieren das auch andauernd, dass der Lahm kein richtiger Kapitän ist, weil er in jedes Mikrofon lächelt. Genauso ist es beim Patrick Ochs auch.
Der Unterschied, Marvin, ist, die Bayern haben sich oben festgebissen.
Ja, oben, die haben sich in den dritten Platz festgebissen, ja, super, ja, aber für das Geld war es raus dann, aber der Patrick Ochs, der muss auch endlich mal, das ist ein Rotschopf, das ist doch ein aggressiver Rotschopf, der Matthias Sammer, der hat nicht in die Kamera gelächelt, der hätte jeden fast ermeuchelt und ermordet, wenn er ihn blöde Fragen gestellt hat, und du musst endlich mal diese Aggression auch mal auf den Platz bringen, weil es geht für jeden, der schon lange bei der Eintracht ist, um seine persönliche Existenz. Weil ich sag euch mal eins, ich brauche auch mit Patrick Ochs nicht in die zweite Liga gehen. Ich brauche auch mit einem Fährmann, wenn er schon so Bildkommentare da lässt, brauche ich auch nicht in die zweite Liga sehen. Ich gehe auch nicht ins Stadion, wenn der Köhler mir noch, außer er geht als Greenkeeper da hin und her oder so weiter, oder macht jetzt einen auf Balljunge, bekommt er 500 Euro im Jahr oder so, das könnt ihr noch machen. Aber wenn er spielt, gehe ich da auch nicht ins Stadion. Ich gehe nicht in die zweite Liga mit solchen Leuten. Und mit dem Altintop, da brauchen wir gar nicht drüber reden, aber der hat jetzt bestimmt schon seinen Berater kontaktiert, dass er ihn nach Usbekistan transferiert, ja, oder vielleicht spielt er irgendwann bei Butunk und so weiter, was weiß ich, da hier hin und verdient richtig Geld, das soll er ruhig machen, aber ich möchte ihn auch in Frankfurt nicht mehr sehen, das ist ganz klar, weil mit so Leuten brauchst du auch in die zweite Liga nicht gehen. Und das nimmt auch kein Fan mehr an.
Ja, die Liste der Leute, die eigentlich gehen können, egal wie das Thema ausgeht, auch wenn wir in der ersten Liga bleiben, da sind mittlerweile so viele bei mir in dem Status angekommen, die ich auch in der ersten Liga nicht mehr sehen möchte. Und da ist halt allen voran Altintop Meier. Also das ist halt so mein, um Marvin sein Lieblingswort nochmal zu nehmen, Hassgespann, was wir im Moment so zum Aufbieten haben. Also die zwei, die sind wirklich die Krönung der Schöpfung. Und ein Ochsneid reiht sich da mittlerweile fast nahtlos ein.
Ja, wir müssen da, können wir ja nachher sowieso nochmal drüber reden, um Kaderplanung für die nächste Saison, können wir ruhig nachher schon machen. Es muss so oder so ein ganz klarer Wechsel her, ein ganz klarer, harter Schnitt, weil das Gesicht der Mannschaft muss grandios geändert werden, ob wir jetzt in Liga 1 verbleiben oder zwangsläufig in Liga 2 gehen, das Gesicht muss geändert werden, weil mit diesen Fatzköpfen brauchst du auch in der zweiten Liga gar nicht erst antreten, weil bis auf Hohn und Spott kriegst du da sowieso nicht mehr viel gebacken. Also das macht auch überhaupt keinen Sinn, mit dieser Mannschaft, mit dieser Form der Mannschaft noch zusammenzuarbeiten. Ich denke, das ist aber sehr wohl auch bei Bruchhagen angekommen. Das fand ich auch, um wieder darauf zurückzukommen, das fand ich auch, wie gesagt, sehr gut, was er da den Einspieler, den du gerade geliefert hast. Du brauchst den Jungs auch nicht auf die Schulter zu tätschen von wegen, ach, naja, ich habe ja vor 2 Wochen habe ich ja den einen Tweet losgeschickt von wegen, dass der Theophanes Gekas da geweint hat, als er das Ding nicht gemacht hat in der Kabine. Das hat mir schon leid getan, aber im Endeffekt verdient er auch genug, dass er halt auch mal die Dinge endlich mal machen kann. Das habe ich schon mal gesagt, der Theophanes Gekas ist anscheinend auch kein Spieler, der Drucksituationen gut begegnen kann. Das war schon bei der Hertha so, deswegen sind sie abgestiegen, da können wir lange drüber herumreden, aber hätte 6, 7 Dinger reingemacht, 100%ige die er hatte, dann wären sie wirklich mit großer Wahrscheinlichkeit nicht abgestiegen, und so sieht es bei der Eintracht auch aus. Verlässt du dich auf Gekas, bist du wahrscheinlich verlassen. Und das ist der Scherbenhaufen, vor dem wir momentan stehen.
Zumindest wenn du das System zu stark auf diese eine Person ausrichtest, weil, wie du schon sagst, wenn er dann mal in die Situation kommt, und in die kommt er ja zwangsläufig anscheinend immer, dass er die Bälle nicht mehr dass er die Tore dann nicht mehr macht in der Rückrunde, dass er dann halt relativ schnell da unter dem Druck zusammenbricht und wenn du das System dann nicht rechtzeitig irgendwie anpasst, dann ja, vorbei und verloren. Vielleicht nochmal ganz kurz, nach dem Mainz-Spiel gab es ja dann diese Geschichte am Stadion, wo ja meines Wissens nach zumindest von uns hier aus der Runde keiner dabei war, von daher können wir es auch nur ganz schwer beurteilen. Die Presseberichte waren da ja relativ unterschiedlich. Ich kann verstehen, dass es da Fans gibt, die dann da hingehen und der Mannschaft klar machen wollen oder zumindest die Stimmung mitteilen wollen, aufgrund der miserablen Leistung, die sie da in Mainz gezeigt haben. Meiner Meinung nach wird das ganze Thema jetzt im Nachgang wieder viel zu hoch gekocht und da werden wieder viele Dinge mit Sicherheit rein gedichtet, die so nie passiert sind oder so nie gemeint waren. Und man kann verstehen, dass da auf beiden Seiten, sowohl von der Mannschaft als auch von den Fans, da so ein bisschen ja, Druck auf der Leitung war, aber so schlimm, wie es jetzt dargestellt wurde, war es mit Sicherheit nicht.
Ja, schon krass, der Artikel in der Bild-Zeitung, riesengroß, was haben sie geschrieben, Schüsse und Gewalt bei Frankfurt und dann hast du so rechts klein daneben so ein kleines Kasterl gesehen, BVB-Meister. Ja. Also die haben es ja. mal so richtig den Vogel abgeschossen.
Ich wollte gerade sagen, immerhin haben wir es geschafft und haben den BVB zwar nicht vom Platz 1 der Tabelle, aber vom Titelbild der Bild-Zeitung verdrängt, das ist doch auch schon mal was wert.
Ja, hätte ich nicht gebraucht.
Es sind die kleinen Dinge, die zählen, Alex.
Du kannst als Fan, kannst du die Reaktion verstehen, die diese Fans, sag ich mal, teilweise wird ja von Ultras gesprochen, aber ich meine, Ultras ist auch ein saulächerlicher Begriff. Es sind 150 Leute, die Ultras haben, sind eine Vereinigung von über 3000 Leuten, alle über einen Kamm zu scheren. Ist für mich auch übrigens eine Frechheit. Und das muss ich auch mal ganz klar so sagen, dass du sagst, es sind die Ultras. Das ist eine absolute Frechheit. Ohne die Ultras wird auch im Fußballfanbereich bei der Eintracht nicht immer viel zusammenlaufen. Das sind auch viele, die organisieren Tickets und so weiter und so fort, die vieles möglich machen. Und das ist nicht immer so eine kleine, gewaltbereite Gruppe. Also die machen viel. Ohne die Ultras wäre auch in der zweiten Liga, als wir uns in der zweiten Liga befunden haben, lang nicht so viel gegangen. Da wäre auch keine Stimmung gewesen und so weiter und so fort. Das will ich nur mal sagen. Das ist jetzt hier eine kleine Splittergruppe, die dazu geneigt hat, ihren Gefühlen freien Lauf zu lassen. Und das ist auch gut so, nur Gewalt ist nie eine Lösung. Da sind wir uns allen bewusst und da überschreitest du dann eine Grenze, die du besser nicht gehen solltest. Aber an sich, der Grund, der war durchaus nachzuvollziehen, wie das dann abgelaufen ist, war definitiv zu missbilligen. Aber da hat auch, soweit ich das jetzt gehört habe, hat die Polizei auch übrigens beigetragen, der eine oder andere Polizist, der mit der Lage überfordert war. Aber im Endeffekt, wir können sagen, es gab keine Verletzungen, es gab nichts. Ja, und die Spieler sind auch nicht behindert worden, reinzugehen und weg davon zu fahren und so weiter und so fort. Alles halb so wild, dass die Bild-Zeitung dabei jetzt mal wieder Tohuwabohu draus macht, weil sie auch in Drucksituationen, das will ich auch mal sagen, die Bild-Zeitung ist, wenn du unten stehst, sowieso nie dein Freund. Und die greifen lieber sowas auf, als der Mannschaft irgendwie auch mal auf die Schulter zu klopfen. Also du darfst, wenn du unten stehst, sowieso nie Zeitung lesen. Und dann haut die Bild-Zeitung halt auch mal wieder kräftig drauf. Aber dass die kein neutrales Medium ist, ich denke, das dürfte jedem bekannt sein.
Ja. Die Bild-Zeitung ist auch nicht dein Freund, wenn du oben stehst, weil auch dann wollen sie irgendwelche Negativgeschichten haben, weil das halt einfach Schlagzeile bringt und Abseits und Auflage und was weiß der Geier noch alles.
Dann kommt die 78. Homestory mit dem 5. Foto vor der Oper und der Skyline im Hintergrund.
Ja, oder was weiß ich, Bilder beim Friseur mit lila Lockenwickler oder was auch immer. Also irgendwas, wenn die da finden. Also,
ja, aber ich meine, unabhängig, was passiert ist am Sonntag, ja, am Samstag. Es ist ja auch so, es ist ja nicht so, dass egal wer auch immer dahin gefahren sind, welche Gruppierungen das waren, dass sie hingekommen sind, um mit der Mannschaft Soft zu haben, sondern es war ja wohl vereinbart, dass man sich unterhält, was ja nicht jetzt irgendwie ungewöhnlich ist in so einer Situation. Das ist ja in anderen Vereins und anderen Ultragruppierungen dann auch so oder Fangruppierungen, dass man mit der Mannschaft dann mal spricht und was dann vorgefallen ist. Es ist ja nicht so, dass der Mannschaft irgendwas tun wollte, ja, so wie es dann aufgebauscht worden ist. Und insofern ist es, glaube ich, eine müßige Diskussion und teilweise auch eine schwachsinnige Diskussion, das jetzt aufzurollen. Wie der Marvin das gesagt hat, kann man froh sein, dass nichts passiert ist, sonst hätte das wahrscheinlich auch Konsequenzen für das nächste Heimspiel gehabt. Aber da muss man den Deckel jetzt drauf machen, ist jetzt passiert, fertig ab und ist auch vielleicht ein Warnschuss auch in die richtige Richtung, auch wenn es Warnschuss, ja okay.
Ja, Ja.
Vielleicht das falsche Wort.
Schlechtes Wortspiel.
Okay, ich nehme es zurück. Aber vielleicht hat es auch dann hat's auch ein bisschen wachgerüttelt, ungewollt, die Mannschaft auch wachgerüttelt und vielleicht auch was bewirkt. Wer weiß das schon, wofür es dann gut gewesen ist. Ja. Aber naja, ist passiert. Shit happens.
Genau. Damit sollten wir das Thema dann, glaube ich, auch beiseite legen. Wer hat denn Heimspiel gestern Abend geguckt?
Ich.
Oh. Da gab es ja diese schicke, ja, erstmal waren ja wieder so diese, unser Lieblingsfußballexperte Thomas Berthold mit dabei.
Unser zweitliebster Fußballexperte.
Unser zweitliebster, ja, Entschuldigung.
Der macht auch jeden Scheiß für Geld, ey. Mann.
Ja,
ist auch auf die Eintracht, ist auch auf die Eintracht abonniert anscheinend, ne? Bei jedem Sender immer, ja, der Thomas Berthold, unser mehr oder weniger Eintracht-Experte, ist auch einfach nur damit zusammen, weil er sonst keinen Job hat und anscheinend hier irgendwo noch immer noch in Frankfurt wohnt und jeden Scheiß irgendwie kommentieren muss. Eieiei.
Immer noch der als Freund Udo L. Punkt.
Ja, auf jeden Fall. Ohne Scheiß. Außerdem hat er sich ja negativ zu Kickers Offenbach geäußert und da war der Thomas Berthold mir doch wesentlich sympathischer. Also insofern.
Ja, aber der tritt mal im Udo seine Fußstapfen. Also der ist auf einem guten Weg dahin. Im Moment macht er das noch sehr regional angehaucht, aber wenn der Udo wirklich in Rente gehen soll, Thomas Berthold ist ein würdiger Nachfolger.
Ja, aber da ist er noch zu nüchtern für.
Ich wollte gerade sagen, du machst mir jetzt aber so ein bisschen Angst. Also das ist dann irgendwie... Nee, das will ich auch nicht.
Keine Angst, da finden sich mehrere. Thomas Strunz ist auch so ein Kandidat. Also da züchtet auch Sport 1 seine eigenen Monster heran. Keine Angst. Also insofern...
Andi Möller hat ja jetzt auch wieder Zeit. Heribert Bruchhagen war auch da, ist dann auch dazu befragt worden, wie er denn so... was er denn so glaubt... gegen Köln, ob er da Hoffnung hat, dass wir gewinnen und da habe ich jetzt auch nochmal was rausgeschnitten, das sind auch nochmal so knappe 2 Minuten, ich fahre es mal ab.
Hoffnung ist nicht nur Hoffnung, sondern ich bin überzeugt davon, dass wir gegen Köln gewinnen werden.
Warum?
Ich habe immer noch oder nach wie vor großes Vertrauen in unsere Mannschaft, ich habe großes Vertrauen in den Charakter unserer Mannschaft, wir haben schlechte Ergebnisse erzielt, wir sind sicherlich auch nicht, was Verletzungen angeht und viele äußere Umstände, die uns sehr im Wege gestanden haben, wir haben selbst dazu beigetragen, auch durch viele Vernachlässigungen, das ist selbstverständlich.
Welche Vernachlässigungen waren das?
Ja, dass wir möglicherweise die sportliche Situation mit 26 Punkten in der Halbserie zu sehr auf die leichte Schulter genommen haben und dass wir hier geglaubt haben, mit vielleicht etwas weniger Aufwand das Gleiche erreichen zu können. Das sind alles Mutmaßungen, aber ich bin überzeugt und darin gilt auch mein Wunsch und mein Appell an alle, dass wir die Eintracht an diesem Samstag unterstützen müssen. Die Kritik kann nachher kommen, dazu werden wir Stellung nehmen, aber in der jetzigen Phase sich darauf zu reduzieren, auf diese Vorkommnisse mit den Fans, auf die Kritik an der Mannschaft nach der Enttäuschung des Mainz-Spiels, das macht keinen Sinn. Jetzt müssen wir zeigen, dass wir immer sagen, wir sind Eintracht. Jetzt müssen wir zeigen, dass wir ein Verein sind, der in den letzten Jahren eine große Solidarität gezeigt hat. Jetzt müssen wir zeigen, auch von der Fankurve bis zu den Business Seats, bis zu den anderen Zuschauern, 48.000, die uns unterstützen, 51.500 am Samstag. Jetzt müssen wir zeigen, dass es um die Eintracht geht. Und ich bin überzeugt, dass das der einzig richtige und gangbare Weg ist, um gegen Köln zu gewinnen. Köln ist keine Übermannschaft. Wir haben gegen Bayern und Bremen in den letzten beiden Heimspielen bewiesen, dass wir gegen diese Mannschaften bestehen können. Und ich bin überzeugt, und das ist auch zwingend notwendig, dass wir gegen Köln gewinnen werden. Wir müssen zusammenhalten, wir müssen unseren Frust und unsere Kritik, die wir im Einzelnen haben, zurückstellen und müssen beweisen, was ich eben schon sagte, dass Eintracht an diesem Samstag zusammensteht und dann werden wir gegen Köln gewinnen.
Mir sind bei dem Ganzen 3 Punkte irgendwie besonders hängen geblieben. Zum einen dieses, wir müssen am Samstag zeigen, dass wir alle Eintracht sind. Ich glaube, wir als Fans haben lange genug das schon bewiesen und auch gezeigt und werden das auch sicherlich an diesem Samstag wieder tun. Also ich glaube nicht, dass er das da in dem Rahmen nochmal so ausführlich extra ansprechen müsste.
Nee, das hat er sich vom Daumen abgeguckt.
Ja.
Punkt 2.
Achso, mach du erstmal.
Ja, Punkt 2. Er hat aus meiner Sicht das erste Mal in diesem Fall oder in der Situation eingestanden, dass er Fehler in der Winterpause gemacht hat, dass er zu sehr gehofft hat, dass wir so über die Runden kommen, obwohl man eigentlich da schon hätte absehen können, dass wir die Mannschaft verstärken müssen, wenn wir oben drin bleiben wollen. Man hat da zu sehr auf seinen Spartrip gesetzt und da nicht irgendwie reagiert. Hat man so, glaube ich, von ihm vorher auch noch nicht gehört in irgendeiner Art und Weise. Und was mir ganz am Anfang aufgefallen ist, ist, dass für ihn dieses Thema, und das passt auch irgendwo ganz gut damit zusammen, dass Daum halt eben in Köln und nicht in Frankfurt war, dass für ihn dieses Thema mit dem Trainer eigentlich auch schon vollkommen durch ist, weil er hat gesagt, er vertraut der Mannschaft und er vertraut dem Charakter der Mannschaft. Er hat aber nicht gesagt, er vertraut dem Trainer.
Da muss es auch, in seinem Trainer gab es jetzt intern anscheinend auch schon gewisse Zeichen. Auch selbst, wie gesagt, selbst wenn wir die Klasse irgendwie halten sollten, gibt es definitiv keine weitere Zusammenarbeit. Und deswegen wird sich auch nicht mehr darauf fokussiert, weil das auch für die letzten beiden Spiele gar nicht mehr von großartiger Relevanz ist. Deswegen ist die Mannschaft jetzt auch an der Zeit, oder sind die auch wirklich gefordert? Und deswegen sind die auch diejenigen, die halt da noch jetzt was machen müssen. Weil ein Trainer kann sowieso jetzt nicht so krass auf ein Spiel eingreifen. Dafür sind einfach die beiden gefordert. Die Mannschaft ist einfach gefordert. Und deswegen wird er wahrscheinlich auch den Trainer gar nicht mehr großartig in seine Überlegungen mit einbezogen haben.
Also ich kann nur hoffen, dass das die mediale Seite war von Bruchhagen. So gern ich ihn hab, aber das war einfach nur Durchhalteparolen von vorne bis hinten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er das intern genauso vertritt mit dem wir sind alle Eintracht, bla bla bla, wir müssen zusammenstehen und so weiter, wir haben uns alle lieb. Ich bin mir ganz sicher, dass das intern wahrscheinlich anders, dass er da anders auftritt und dass er die Mannschaft da mehr in die Verantwortung nimmt, als er es jetzt hat durchblicken lassen. Weil im Endeffekt ist es nicht das Umfeld, was zusammenstehen muss, da steht schon lange genug zusammen, sondern es sind die 11 Pappnasen, die am Samstag von 15.30 Uhr bis 17.15 Uhr auf dem Platz stehen. Die müssen zusammenhalten, die müssen Eintracht sein. Und deswegen, ich denke, dass er das absichtlich so schwammig formuliert hat, aber intern, insbesondere in Richtung der Mannschaft, wahrscheinlich sehr viel offensiver formuliert hat. So hoffe ich es zumindest doch mal.
Da gehe ich fest von aus.
Ich jetzt aber auch von aus. Also ich glaube, die Zeiten, wo der Löw, der Bruchhagen derjenige ist. Ja, ich habe gerade dieses dämliche Foto angeguckt.
ein grausamer Versprecher.
Jetzt machen wir ein freundliches Artikelraten. Welchen Artikel welcher Frankfurter Tageszeitung liest Alex gerade?
Nee, Alex liest ein Modemagazin.
Mit Nivea-Werbung. Ja,
eigentlich, ich wollte gerade sagen, eigentlich habe ich die Nivea-Werbung gesehen.
Werbung. Oh meine Güte, ja. Alex, was wolltest du sagen?
Habe ich vergessen. Bildklasse.
Ein Highlight.
Ja, nee, also ich gehe fest von aus, die Marschroute, beziehungsweise die Töne, die er anspricht, die werden intern ganz anders sein. Ich denke, er muss auch irgendwie, was ich auch vorhin schon angedeutet habe, er muss auch ein bisschen auf die persönliche Schiene gehen, weil das ist auch teilweise sein Werk, was da kaputt geht. Und ich denke, das muss er halt auch der Mannschaft irgendwo mal klar machen, weil er hat jeden von denen wirklich dazu verholfen, dass sie einigermaßen gutes Geld verdienen. Und das müssen sie ihm jetzt auch mal zurückzahlen in so einer Drucksituation. Und deswegen bin ja ziemlich sicher. Aber man merkt halt, der Bruchhagen lässt sich gerade in so einer Situation jetzt auch nicht zu sehr in die Karten schauen. Das macht doch jetzt keinen Sinn. Sowieso macht jetzt so ein Interview jetzt momentan in so einer kritischen Phase kaum Sinn, weil du auch sonst nichts über anderes reden kannst. Kannst auch nicht über die Planung der neuen Saison reden, ja, wie das andere Vereine schon tun, weil du jetzt noch nicht weißt, in welcher Liga du bist. Insofern stellt sich halt dem Geplapper, was der lustige HR3-Mann da von seinen Mainzelmännchen-Kollegen da sich aufs Blatt gedrückt bekommen hat, und dann musst du halt irgendwas dazu sagen, aber viel Substanz hat es eh nicht, aber darum geht's auch nicht.
Wie ist denn eure Meinung zu dem Thema Köln? Das ging ja hauptsächlich darum, was so seine Meinung ist, ob wir in Köln oder ob wir gegen Köln die 3 Punkte holen. Mir fehlt so recht der Glaube irgendwie daran, dass wir in dem Spiel mehr Punkte mitnehmen, als wir es in den Spielen davor getan haben. Also zumal mir auch nicht ganz klar ist, mit welcher Mannschaft, weil die fallen ja reihenweise um, wie die fliegen.
Als der Moderator gerade gefragt hat, jetzt nehmen wir einen Spieler, ja, als der Bruchhagen gesagt hat, er ist ganz fest der Meinung, dass wir gegen Köln gewinnen, ich hoffe mir im gleichen Moment auch die Frage, woher nimmt er das? Ja, warum ist er dieser, was veranlasst ihn dazu, dass er da so optimistisch ist, dass wir gegen Köln gewinnen sollten zu Hause? Also wenn man sich natürlich jetzt die Spiele Wolfsburg-Bremen auch gegen die Bayern das betrachtet, okay, da muss man sagen, mit so einer Leistung ist gegen Köln mit Sicherheit was drin. Aber im Umkehrschluss man auch dann wieder betrachtet, was am letzten Spieltag passiert ist, wenn man so auftritt gegen Köln, dann gibt es zu Hause ein ähnliches Desaster, wie es jetzt auswärts in Mainz war.
Also ja, richtig, das sehe ich auch so. Also es gibt keinerlei Anzeichen, dass irgendwas am Wochenende besser laufen sollte. Ja. Dieses komische Kurztrainingslager in Bitburg, wir hatten schon ein Kurztrainingslager im Westerwald, ist ja schon das zweite außerordentliche Trainingslager, was wir haben. Viele Gespräche geführt, oder die der Daumen jetzt auch noch führen will, was willst du denn da noch reden? Und dann kommt halt noch hinzu, dass wir gegen Köln mit der letzten Rumpfmannschaft antreten müssen, die wir irgendwie aufbieten können. Also ja, für mich gibt es keinerlei Anzeichen, auch nur mit irgendeinem Funken Hoffnung auf 3 Punkte ins Wochenende zu gehen.
Das einzigste Anzeichen ist, dass es wirklich Köln die schlechteste Auswärtsmannschaft der Liga ist. Und dass sie wirklich auswärts nicht reisen. Wenn wir in Köln spielen müssten, da würde ich alles drauf wetten, dass wir da richtig eins auf den Sack kriegen. Aber wenn Köln zu Hause, da kann man sagen, okay, da muss einfach was gehen. Ja, unter normalen Gesichtspunkt muss was gehen. Aber ich habe wenig Hoffnung oder ich habe keinen Anlass anzunehmen, warum sich etwas gegenüber dem Spiel von Mainz ändern sollte in der Mannschaft.
Ich will noch mal kurz darauf.
Nur kurz als Ergänzung, da trifft die schlechteste Heimmannschaft auf die schlechteste Rückrundenmannschaft. Also es ist dann Pest gegen Cholera.
Ich will mal kurz darauf zurückkommen, was die Alex auch angedeutet hat und auch wieder auf Bruchhagen, der eigene Fehler auch mehr oder weniger eingestanden hat. In Sachen Rumpfmannschaft trifft uns jetzt das, was in der Winterpause nicht großartig Beachtung fand. Und zwar unser Ruf nach einem Innenverteidiger, nach einem neuen Innenverteidiger, der geholt werden muss. Nämlich, das war am Anfang der Rückrunde schon eklatant. Da hat man gedacht, okay, man hilft sich mit anderen Leuten aus. Und jetzt stehen wir wieder da ohne Innenverteidigung. Auch weil Rode, der eh kein Innenverteidiger ist, noch gesperrt ist. Klagt, der eh auch kein Innenverteidiger ist, verletzt ist. Und die anderen auch alle verletzt sind. Und
Ja.
Wasowski ist komplett raus. Der hat überhaupt keine Form. Der trifft den Ball nicht richtig. Der ist wesentlich zu langsam. Das ist ein Sicherheitsrisiko in der gegenwärtigen Form. Das tut mir auch für den Alexander Wasowski einfach leid. Aber das ist ein Spieler, der momentan nicht das Format hat, in der ersten Liga adäquat Fußball zu spielen. Das ist ein Sicherheitsrisiko. Dann kannst du auch sonst jemanden reinstellen.
Ja, wie alle anderen, die auf dem Platz stehen, auch. Also ich
finde, passt der doch nahtlos rein.
Ja, aber ich will nur mal sagen, es ist kein adäquater Ersatz für zum Beispiel Mike Franz, der wirklich momentan an allen Ecken und Enden fehlt, obwohl er diese Saison auch nicht grandios gespielt hat, aber besser als der Rest und von Chris brauche ich gar nicht anfangen. Und genau das gibt mir halt auch absolut wenig Hoffnung für das Spiel gegen Köln. Das tut mir auch, ich weiß nicht, ich habe jetzt am Samstag war ich komplett zerstört, da habe ich gedacht, okay, wir steigen jetzt einfach komplett ab, müssen aufpassen, dass wir nicht noch 18. werden. Gut, St. Pauli ist noch schlechter, ja, aber 17. das ist ein sehr realistischer Rang, also ich denke, wir steigen komplett ab. Sonntag war ich auch komplett frustriert, gestern schon, also die Hoffnung steigt schon wieder, weil du immer denkst, na, vielleicht wird es ja doch irgendwie, aber mit realistischen Punkten ist es kaum zu begründen, dass wir gegen Köln 3 Punkte holen.
Ja, vor allen Dingen mit Köln 3 Punkten ist uns ja nicht geholfen, ne? Also je nachdem, wie die anderen Spiele ausgehen, dann ist auch, wenn wir das Spiel gegen Köln mit 3 Punkten gewinnen sollten, droht uns immer noch der direkte Abstieg.
Ja. Wir sind jetzt in der Situation, die wir eigentlich hätten großartig vermeiden können, nämlich, dass wir abhängig sind von anderen Mannschaften. Wir hatten lange genug die Möglichkeit, einfach durch 1-2 Punkte mehr uns nicht in diese Abhängigkeit zu begeben, aber da hängen wir jetzt drin und das ist das größte Problem eigentlich an der Geschichte.
Ja, vor allen Dingen, ich weiß auch gar nicht, ich glaube, letztes Jahr haben wir es sogar schon gesagt, dass wir eigentlich überhaupt keinen Bock darauf haben, dass am letzten Spieltag irgendwas noch ungeklärt ist. Also entweder Dortmund Meister oder Eintracht im Abstiegskampf. Ja. Dortmund hat es geklärt und wir hängen jetzt halt voll mittendrin. Und die Dortmunder werden den Teufel tun und sich von der Eintracht ihre Meisterfeier versauen zu lassen.
Richtig. Die Dortmunder werden jetzt am Samstag schlecht spielen, weil sie da wesentlich, haben sie wahrscheinlich die Woche durchgezecht. Die werden am Samstag jetzt verlieren, aber mit Sicherheit nicht am letzten Spieltag, wo sie die Schale in die Höhe reißen können von den eigenen Fans. Da werden sie uns eher von vorne bis hinten komplett die Unterhose ausziehen oder eigentlich aufschlachten, wollte ich eigentlich sagen. Ja. Genauso wird es laufen. Die werden nicht denken, naja gut, die Frankfurter, naja, die kämpfen jetzt gegen Abstieg, lassen wir uns da mal 2 Tore reinsetzen. Auf keinen Fall.
Ja, vor allen Dingen gegen uns haben sie schon mal verloren, ne, in der Hinrunde.
Genau.
Ich denke mal, das ist auch so ein Punkt, der auch so ein bisschen mit reinspielt.
Wir haben es zwar in der Hand, noch direkt zumindest den Relegationsplatz zu erreichen. Wenn wir beide Spiele gewinnen, ist es ganz klar, dann ist es mindestens der Relegationsplatz. Aber das ist natürlich jetzt mittlerweile ein Ziel, aber du kannst nicht realistisch davon ausgehen, dass wir gegen Dortmund Punkte holen und Gladbach hat halt zwei Gegner, die könnten leichter kaum sein, ja. Deswegen, es ist alles sehr, sehr gefährlich.
Ja, Marvin, wie so oft nach knapp einer Stunde dein Mikro.
Jetzt ist es nicht komplett weg.
Jetzt hat es ihn komplett aus der Leitung geworfen, wunderbar.
Ja. Aber weißt du, die Sache ist ja, bevor er jetzt wieder zurückkommt, kann man das auch noch sagen. Ja, wir haben ja immer gesagt, was die Alex ja schon gesagt hat, dass es am Ende der Saison oder ab dem 34. Spieltag alles noch ungeklärt ist. Und genau das wird uns jetzt im besten Fall treffen, ja, dass wir auf dem Relegationsplatz sind, in die Relegation müssen gegen Fürth oder gegen Bochum. Und dann gnade uns Gott, wenn wir gegen Bochum spielen, dass, gegen eine gewachsene Mannschaft, die wirklich einen Trainer hat, die dir motivieren kann, ja, nicht nur aus Plattitüden raushaut, sondern wirklich die eine ganze Saison gezeigt haben, dass sie als Mannschaft dastehen und so ein Team, das wirklich eine gewachsene Struktur hat, das wird uns in den zwei Spielen, wo es um wirklich was geht, überrennen, da bin ich mir absolut sicher.
Also ich sehe das anders. Ich glaube, wenn wir, hört ihr mich wieder gut? Ist das alles ja. Okay?
Ja.
Ich glaube, wenn wir die beiden letzten Spiele positiv gestalten, also ich sage mal, wir holen 3 Punkte gegen Köln und 1 Punkt gegen Dortmund. Das reicht zum Relegationsplatz. Dann haben wir einen gewissen Positivtrend. Und wenn wir den können wir dann fortsetzen. Dann glaube ich auch, dass wir, dann geht's weiter. Dann sind wir in der Positivspirale drin. Aber sicherlich ist es generell einfacher. Das wird euch auch jeder Fußballspieler sagen, der selbst mal Relegation gespielt hat. Für einen Aufsteiger auf dem 3. Platz ist es einfacher als für die Mannschaft, die potenziell runter muss. Da ist die Motivation eine andere und deswegen sind Relegationsspiele ist auf jeden Fall eine Hoffnung, weil früher bist du mit Platz 16 direkt abgestiegen, so hast du noch eine Möglichkeit. Nürnberg hat gezeigt, wie es geht, aber du musst halt auch dich mit positiven Ergebnissen schon einen Vorbau schaffen, damit es überhaupt funktionieren kann.
Und das sehe ich halt einfach nicht. Ja. Wenn das so eintrifft, dass wir 4 Punkte und dass wir in Dortmund unentschieden spielen und Köln weghauen, dann wäre ich da auch optimistischer, aber ich sehe es einfach nicht, so leid es mir tut. So gerne ich sehen würde, aber ich habe irgendwie keinen Grund, mir fällt kein Grund ein, warum das so sein sollte.
Es gab ja heute bei Facebook eine schicke Umfrage zu dem Thema, wie die Eintracht die Saison beendet. Da haben knapp 6.000 Leute mit abgestimmt und die Mehrheit, ziemlich genau knapp die Hälfte, ziemlich genau, knapp die Hälfte ist auch wieder so eine tolle Aussage, sagt, dass wir den Relegationsplatz halten und dann in der Relegation den Klassenerhalt schaffen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die meisten davon nicht abgestimmt haben, weil sie dran fest davon überzeugt sind, sondern dass das eher so ein rosa-rote Brille-Fan-Ding ist. Ich selbst habe auch dafür abgestimmt. Ich bin mir aber auch ziemlich sicher, dass wir, wenn wir den Relegationsplatz schaffen, dass wir dann auch den Klassenerhalt schaffen.
Also ich habe mit abgestimmt, ich habe dafür, also ich, ja, was heißt, ich habe dafür gestimmt, ich habe nicht dafür gestimmt, ich habe angeklickt, dass wir direkt absteigen und das ist im Moment einfach das Szenario, was mir am wahrscheinlichsten erscheint, weil ich einfach glaube, dass wir gegen Köln es nicht schaffen werden, die 3 Punkte hier zu halten. Gegen Dortmund sehe ich unsere Chancen auch als minimal an und selbst wenn eine der beiden Spiele für uns ausgehen sollte, glaube ich nicht, dass Wolfsburg sich jetzt nochmal nach unten reinschieben lässt.
Das ist halt die Bundesliga, ne? Also ich halte immer noch alles irgendwie für möglich. Wie gesagt, die Hoffnung stirbt zuletzt, ja. Ich halte es auch, realistisch ist es momentan nicht, aber ich vielleicht, ganz ehrlich, vielleicht muss Daum auch wirklich mal eine ganz andere Mannschaft jetzt auf den Platz stellen. Also vielleicht mal eine ganz andere Mannschaft, vielleicht auch wirklich mal Altintop raus, vielleicht mal Tich Rivero, der trifft in der U23-Mannschaft jedes Mal, dann probier's doch mit dem, schlechter kann's nicht werden. Vielleicht auch mal komplett die Mannschaften umstellen, vielleicht auch Meier, selbst wenn ich ihn spielen lasse, dann lasse ich mal Meier nach vorne, stelle ich mal vorne in die Sturmspitze. Einfach mal so ein paar Sachen probieren, weil schlechter kann's nicht laufen. Und vielleicht gibt es der Mannschaft auch irgendwo einen Kick. Du siehst, ihr seht, ich klammer mich an jeden Funken Hoffnung. Aber solange es rechnerisch noch möglich ist, muss man auch die Hoffnung einfach beibehalten. Und schauen, dass das noch irgendwie klappt. Weil wenn wir gegen Köln gewinnen, dann kann doch mal was möglich sein. Das wäre der erste Sieg unter Daumen. Und die Leute merken danach, vielleicht geht es ja doch noch. Dass wir dann gegen Dortmund gewinnen, ist unrealistisch, aber vielleicht ein Punkt, vielleicht hilft uns der schon, wenn Gladbach vielleicht verliert. Es hängt echt auch mit den anderen zusammen. Und das ist ja die Hölle jetzt. Am 33., 34. Spieltag sind alle Spiele zeitgleich. Ja. Jeder von uns, der im Stadion ist, wird irgendwie versuchen, an dem Handy mit Edge-Empfang in der Commerzbank-Arena die anderen Ergebnisse rauszufinden.
Wo?
Im Waldstadion, ja, tut mir leid. Ja, whatever. Es gibt wirklich wichtigere Dinge, als jetzt darauf zu achten, welches Stadion es jetzt genau ist. Ja. Nächstes Jahr, zum Glück ist es nicht das Playmobil-Stadion oder die Töff-Töff-Arena oder was weiß ich. Ja, also whatever.
Die Töff-Töff-Arena?
Ja, das ist jetzt... Das ist egal. Ja, oder wie heißt das Kräuter Fürth-Stadion?
Playmobil-Stadion.
Nein, heißt das nicht mehr. Das heißt jetzt anders. Ach so. Das ist dieses, wie heißt dieses Trolley, die Trolley-Arena. Ja, tut mir leid, ja, diese Süßigkeiten-Arena. Ja,
also wenn dann wäre ich für Handkäse-Arena.
Ja, für die Handkäse-Arena. Aber solange die Chance noch da ist, müssen wir so versuchen, das Shop zu packen. Ich weiß nicht wie, aber. Vielleicht spielen die anderen ja mal, ich meine, am Samstag war halt ein grausamer Spieltag. Es ging wirklich alles gegen uns. Vielleicht haben wir diesmal ein bisschen mehr Glück und wenn die Eintracht ihr Schäppchen dazu beiträgt, kann es vielleicht funktionieren.
Ja, und genau daran glaube ich einfach nicht. Wir hatten die letzten Spieltage, hatten wir jemals jedes Glück gehabt, was uns treffen konnte. Es hat alles immer für uns gespielt und wir selber haben einen Arsch nicht hochbekommen. Hm. Und ich glaube einfach, jetzt ist halt einfach auch nicht mehr der Punkt, wo du Glück hast. Du musst irgendwann das Zepter in die Hand nehmen und dafür ist der 33. Spieltag schon ein wenig zu spät.
Durchaus. Ich meine, das, was vielleicht so ein bisschen Funken Hoffnung geben kann, ist, dass die ganze Saison ja total bekloppt war. Ja, und dass die komischsten Mannschaften zwischendurch sich immer irgendwie gerettet haben und auf ganz komischen Tabellenplätzen stehen. Sie jetzt der aktuelle Tabelle 5, der gehört da auch nicht hin, wo er jetzt steht. Ja. Aber das ist, mir fällt nichts ein, warum wir einen Punkt holen sollten in Dortmund. Überhaupt kein einziger Grund. Selbst wenn wir da mit dem besten Aufgebot, was wir noch jetzt auf der Bank hätten, was auch immer auftreten lassen würden, hinfahren würden, kann ich mir nicht vorstellen, dass Dortmund auch nur den Hauch einer Chance lässt. Und gegen Köln denke ich auch, es macht Sinn, wahrscheinlich umzustellen, wirklich auch mal den Altintop mal rauszunehmen, den Meier vielleicht mal umzuschieben. Das sind alles Maßnahmen, die Sinn machen. Aber im Endeffekt ist es egal, wen du da hinstellst. Die 11 Pappnasen, die da stehen, die müssen laufen, bis sie tot umfallen und kämpfen, kämpfen, kämpfen. Und wenn sie das nicht machen, dann ist es vollkommen egal, wie andere spielen, was auch immer. Dann ist es halt vorbei.
Aber Leute, denkt mal drüber nach, sagen wir mal positiv und sagen, okay, wir können vielleicht die Relegation schaffen, dann haben wir insgesamt jetzt noch 4 Spiele Zeit. Wie viele Spiele hat die Eintracht gebraucht in der Wundersaison mit dem heiligen Jörg Berger? Gott hab ihn selig. Das waren auch jetzt nicht so viele Spiele. Ja, und da war es bis zum letzten Spieltag, war alles total unklar. Vielleicht müssen wir so ein Wunder mal wieder beschwören und das heißt, wir haben jetzt vielleicht noch 4 Spiele mit der Relegation. Wenn es ab jetzt mal Klick macht, dann geht da noch einiges. Und das muss jetzt nur mal ins Rollen kommen. Und da sind halt die Spieler jetzt gefordert, nicht den Sand, den Kopf in den Sand zu stecken. Warte mal, das war jetzt richtig, ja, genau.
Ja.
Es liegt an ihnen. Es liegt jetzt an ihnen und es liegt an jedem. Und das habe ich jetzt schon vor 3 Wochen mal gesagt. Jeder Spieler hat jetzt noch die Möglichkeit, obwohl seine Saison komplett für den Arsch war, mit einem Tor, hier richtig sich in die Annalen zu schreiben, wie der Fjordhoff. Den Fjordhoff kann von der Eintracht auch niemand. Oder was weiß ich, was er noch für die Tore für die Eintracht geschossen hat. Aber das entscheidende Tor war das, was ihn für alle Zeit an die Eintracht bindet. Und auch in der Bundesliga irgendwie bekannt gemacht hat. Und so muss es jeder Spieler sehen. Es ist jetzt seine Chance. Und hau einfach den Ball aufs Tor. Wir spielen sowieso zu lange rum. Einfach mal mehr Schüsse und einfach sehen, dass mal einer vielleicht reingeht. Und wenn das Ding erstmal läuft, dann kannst du auch noch was bewegen. Und das muss auch jedem Spieler jetzt mal klar sein. Wir haben vielleicht noch maximal 4 Spiele Zeit, aber selbst die 4 Spiele kann man jetzt noch was bewegen. Aber dieses positive Gedankengut muss jetzt auch mal in die Köpfe der Spieler rein. Und da brauche ich auch nicht von einem Glaubensgefängnis anfangen, ja? Was weiß ich, Glaubensgefängnis? Was ist das für ein Quatsch, ja? Tut mir leid. Ja, natürlich, jeder hat im Kopf irgendeine Blockade, ja? Und der eine sagt, ich lebe im Glaubensgefängnis, weil ich abends keine Kohlenhydrate esse. Und der andere sagt, ich Glaubensgefängnis, weil mir der rechte Schuh zu klein ist oder was weiß ich. Interessiert mich alles nicht. Fakt ist, dass die Spieler jetzt einfach mal das zeigen müssen und die müssen daran glauben, dass eine Chance haben, und wenn sie diesen Glauben haben, ob das der Daumen denen jetzt sagt oder ob sie es sonst irgendwo herbekommen, dann schaffen die das auch.
Jetzt, Marvin, hol erstmal wieder Luft. Ich befürchte nämlich, dass du gleich zum zweiten Mal sonst vom Stuhl fällst. Als du gerade eben diese Fjordhoft-Geschichte angesprochen hast, hatte ich vor meinem geistigen Auge irgendwie so ein Bild, wie Altintop am letzten Spieltag in der 90. Minute den Ball gegen Dortmund in den Winkel schießt zum 1-0 für uns.
Ja, mit oder ohne Übersteiger.
Ja, ohne.
Und dann sagt jeder, geil, Altintop, ich baue dir einen Dönerladen. Super, geil, du wirst für ewig in
Frankfurt. Ein Dönerschloss.
Selbst wenn du 60 bist, ich will dich immer in Frankfurt sehen. Wenn er damit den Nichtabstieg perfekt macht, ist doch alles scheißegal. Dann kann er 33 Scheißspiele gemacht haben, hat das eine geniale Spiel gemacht, wo wir direkt drin geblieben sind. Und der Spiel ist mit 60 noch, hat er seinen lässigen Dönerstand, wo ich jede Woche hingehe, ja, und küsse ihn dafür, dass er drin geblieben ist. So muss es laufen. Und das muss in die Köpfe der Spieler einfach rein. Jetzt ist noch die Chance da. Und das müssen sie einfach, scheißegal, Altintop, klar, logisch, so ist es. Oder Benjamin Köhler, 3 Kopfbälle rein. Oder Köhler mal 2 richtig gute Flanken. Oder einen richtig guten Eckball. Oder einen Freistoß direkt verwandelt. Ja, Wunder soll es geben, ja, tut mir leid.
Ja, das ist, also ich finde, die Idee finde ich gut, solange, wenn der Altintop wirklich jetzt das entscheidende Tor schießt, was uns in der Liga drin hält, und er danach Döner verkauft und nie mehr für die Eintracht Fußball spielt, dann habe ich auch kein Problem damit. Dann ist das alles schön und gut. Aber im Grunde ist es, das Problem ist ja auch einfach viel schwerwiegender. Ja, selbst wenn du jetzt so die Klasse hältst, dann ist die Frage, wie geht es dann weiter? Da kommen wir bestimmt gleich auch nochmal kurz drauf zu sprechen. Weil mit dem Kader, der momentan da ist, ist es einfach langfristig nicht wirklich machbar. Da sind entscheidende Positionen, die einfach falsch besetzt sind. Aber das ist, für mich ist jetzt die nächsten 2 Spiele. Köln ist sicherlich das alles entscheidende Spiel. Und daher wird es auch darauf ankommen, wie die Mannschaft auftritt, wie sie sich gibt und ob sie wirklich dann kämpft. Da muss man abwarten. Also ich bin nicht so ganz optimistisch, Sebastian, auch wenn ich es gerne wäre.
Sebastian, realistisch gesehen ist es nur Köln. Weil wenn wir gegen Köln keine 3 Punkte holen, dann wird das letzte Spiel ein Freundschaftsspiel, dann kannst du mit der U23 schon antreten, das ist dann auch komplett egal. Es kommt jetzt wirklich eigentlich nur auf Köln drauf an, und wenn du gegen Köln gewinnst, hast du dir die Option gesichert, noch ein Spiel mit der Möglichkeit, gut in der Bundesliga zu bestreiten, um weiterzukommen. Ja, und wenn gegen Köln aber keine 3 Punkte geholt werden, dann ist die Sache eh echt gegessen. Ne?
Ja, auf der anderen Seite, es war am letzten Samstag, war es auch nur Mainz, ja. Mit einem Etat, der 30% kleiner ist als unsere.
Ja, klar.
Ja, vor allen Dingen auch noch eine Mannschaft, die noch nie gegen uns gewonnen hat und die uns dann in ihrem scheiß Stadion anfängt auszusingen mit irgendwelchem, dass sie glauben, dass sie die Nummer 1 am Ende werden.
Ach, naja, gut, das ist ja, die Mainzer sollen sich auch nicht so anstellen nächste Saison, ja. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass der magische Taschentuchel in der nächsten Saison auch mal wieder öfter mal die Taschentücher auspacken muss, wenn die ganzen Leihspieler weg sind. Der Schürrle ist jetzt verkauft. Ich glaube nicht, dass dieser Trend immer so weitergeht, dass er immer wieder neue heranzüchten kann, wovon wirklich auch nur der Schürrle ein richtiger Mainzer war. Das will ich auch noch mal betonen, ja. Der Holtby war nie ein Mainzer, ja. Oder diese ganzen, oder der Risse oder so. Das sind alles Leihspieler. Das wird sich in der nächsten Saison, und du weißt ganz genau, als Mainz letztes Mal international gespielt hat, wer ist abgestiegen? Genau, Mainz. Also, ich habe da die berechtigte Hoffnung, dass es diese nächste Saison auch wieder so geht. Und ich hoffe, dass wir uns nie danach nicht mehr in der gleichen Liga sehen. Ich hoffe nur, dass es maximal nächste Saison noch so ist.
Das wären ja als bessere Aussichten. Nächstes Jahr in der Relegation um Aufstieg dann gegen Mainz, oder was?
Bevor wir das Thema weiter ausführen, lasst uns doch mal das Spiel gegen Köln tippen. Alex, du darfst anfangen.
Ja, also gegen Köln einen Tipp abzugeben, ist halt echt Schmock, weil Natürlich wünsche ich mir auch, dass wir am Wochenende 3 Punkte holen und dass noch irgendwo die Hoffnung gesichert bleibt, um in der Liga zu sein. Ich habe eigentlich keinen Bock auf die zweite Liga, auch wenn die Dauerkarte dann 10 Euro billiger ist. Brauche ich nicht. Aber mein Gefühl sagt mir einfach, dass am Samstag nichts drin ist. Aber ja, nichtsdestotrotz, Eintracht-Tipp 2-0.
Okay, Sebastian?
Also ich vergesse einfach alles, was ich jetzt in der letzten Stunde gesagt habe und bin mir ganz, ganz sicher, dass Gekas aus seinem Gedankengefängnis ausbricht, Kaio seinen ersten Hattrick schießt und wir Köln 5-1 vom Platz hauen.
Autsch. Marvin?
Ich bin mit 4-0 dabei. Überhaupt keine, es macht überhaupt keinen Sinn alles, aber 4-0 einfach, ja. Ja, 4-0.
Okay, ich sag ein 1-0, aber auch nur, weil irgendeiner von der Kölner Abwehr angeschossen wird und der Ball dann ins Tor fliegt. Anders
Ach
kann
Quatsch,
ich
jetzt
mir
kommt
das
da endlich Fallrückzieher Aldintop. Kaio übertrifft dem Zervelas seine Weitschussrekorde nochmal um 10 Meter und schießt aus 80
genau,
Metern
aus 59,2 Meter oben rechts in den Winkel.
Genau. So läuft es.
Manchmal wünsche ich mir auch, dass ich im Gedankengefängnis bin, wenn ich das
Ja, es könnte so viel schöner sein in diesem kleinen Gedankengefängnis.
Ja, die Mannschaft ist herzlich eingeladen, in unser Gedankengefängnis zu kommen und sich einen Teil davon zu nehmen, uns einfach am Wochenende umzusetzen.
Genau, wir geben auch eine Runde Shoppe danach aus, wenn ihr alle in das Gedankengefängnis kommt und Tore schießt wie die Weltmeister.
Shoppe ich denke, geht nicht aus, wenn wir in der ersten Liga bleiben.
Ich denke, unsere Rede heute dürfte Motivation genug zu sein für jeden einzelnen Spieler, jetzt sich immer die Eier in die Hand zu nehmen und jetzt mal wieder damit zu rennen. Also tut mir leid, ja. Also ich denke, das können sie
nach
dieser Folge getrost
machen. Wie war das mit dem Viagra als Zäpfchen in der Mitte den Arsch wieder hochkriegen?
Oh Gott, wir hatten sowas gesagt.
Oh.
Der Meister der platten Witze.
Oh, meine Güte. Oh Gott. Gut.
Lass uns doch vielleicht nochmal kurz zu dem Thema kommen, welche Spieler wir denn bei Abstieg gerne behalten würden, wollen würden und welche von uns das Busticket nach Hause bezahlt bekommen.
Das sind heute richtig schwierige Fragen, ne? Weil ich bin halt im Moment durch dem Marvin seine Motivationsrede hier jetzt auch, du bist halt im Moment in so einer Stimmung drin, also eigentlich habe ich überhaupt gar niemanden Bock. Ich brauche auch keinen Fährmann zu halten, und ansonsten fallen mir auch nicht viele Spieler ein. Gut, ich meine, der Kittel, aber das ist
Kittel
eher
und Rode wären jetzt auch so die einzigen, die mir einfallen
ja,
würden.
Ja, aber weil der Kittel 17 Jahre alt ist, weil er mir sehr leid tut, weil er überhaupt nichts damit zu tun hat, was diese Saison passiert ist und weil es halt jetzt blöd wäre. Also es ist eher so ein, ich glaube, das ist so ein Beschützer-Mutter-Instinkt oder so.
Ja.
Hat jetzt nichts mit gesundem Fußball-Sachverstand zu tun.
Naja, also die Sache ist die, wir haben ja vorhin schon mal gesagt, wir brauchen so oder so nach dieser Saison einen kompletten Neustart. Also das ist notwendig, auch wenn Bruchhagen sich anscheinend noch dagegen wehrt und sagt, dass wir selbst in der zweiten Liga einen Etat von 35 Millionen haben und mit dem Kader eigentlich größtenteils unverändert weiterarbeiten wollen. Das will er vielleicht, das will ich aber als Fan eigentlich nicht. Weil die Mannschaft, die den Abstieg da fabriziert hat, das ist auch das muss man differenziert betrachten. Wenn sie den Abstieg so fabriziert haben, wie es momentan halt läuft, dann will ich da auch nicht mehr wiedersehen, weil dann brauchen die auch bei mir nichts ausbügeln. Da gibt es Unterschiede. Am liebsten würde ich schon sehen, dass Mike Franz bei uns bleibt. Einfach weil als Identifikation halte ich ihn immer für gut. Marco Russ wäre auch schön, wenn er da bleiben würde. Sebastian Jung ist immer noch einer meiner Lieblingsspieler. Sebastian Rode auch. Wobei sowohl Sebastian Rode als auch Jung die einzigen beiden sind, mit denen wir ordentlich Geld machen können. Und in Sachen Zweitliga-Zusammenstellung des Kaders ist das ein beträchtlicher Aspekt. Ansonsten brauche ich, Kittel habt ihr gesagt, ansonsten kann, wenn ich gerade die Liste mal durchgehe, Amanatidis wird wahrscheinlich sowieso nach der Saison kein Fußball mehr spielen. Fenin würde ich weitersehen, vielleicht trifft er wenigstens in der zweiten Liga, aber ansonsten kannst du die restlichen 15 Leute, die ich jetzt nicht aufgezählt habe, Okay, Nikolov bleibt auch da, weil er immer da ist. aber ansonsten...
Chris genauso.
Ja, Chris wird auch...
Chris ist auch vorbei. Chris, komm, das ist
Verein, wird nie das, mehr in anderen
ja, aber Verein wir brauchen mehr. Dauerverletzte.
Ach so, wir ja. brauchen die. Ich bin dafür, dass wir Heller noch halten, dass der endlich mal eine fünftige Chance kriegt.
Nee, meine Güte,
ich bin für Clark.
Ja, Clark, das war, das sorry, ja. den habe ich sträflich vergessen. Den Clark
ist der noch perfekte Zweitligaspieler.
Alle wieder.
Nee, haben wir nicht. Wir haben eigentlich nur die, die auch in dieser Saison eigentlich eine akzeptable Leistung abgeliefert haben. Ja, also von allen, ich meine, Fährmann, er hat ja klar gesagt, er will nicht in die zweite Liga, dann brauche ich ihn auch auf keinen Fall mehr. Tut mir leid. Mhm. Wenn du so einen Spruch schon, sei das jetzt nur platziert von einem Spielerberater oder so, wenn du so einen unsinnigen Spruch lässt, dann hau ab und sofort. Ja. ja. Zavelas, was weiß ich, den brauche ich in der zweiten Liga auch nicht, der wird auch zu teuer sein. Schwegler, naja, der Mimos, der sowieso die ganze Zeit rum, also den brauche ich auch nicht. Und Ox trägt eh Wechselgedanken mit sich herum und die kann er auch gern verwirklichen. Köhler, was weiß ich, was der macht, ja, vielleicht nimmt er ein Hip-Hop-Album mit Bushido seinem Schulkameraden auf, von mir aus gerne, aber sonst zu mehr wird es nicht reichen. Meier, wie gesagt, da brauche ich nämlich nicht mehr zu äußern. Ja, Kai, ob der Kai jetzt hier spielt oder sonst immer Eiskugeln kauft, ja, whatever, weißt du, keine Ahnung, brauche ich aber auch nicht mehr. Hat Altintop brauchen wir auch nicht drüber reden. Naja, und Gickers muss dann das geht ernten, was er gesät genau. hat. Ja, er muss dann geahnt, was er gesehen hat, einfach.
Ne? Ich überlege gerade, ob Kaio schneller laufen würde, wenn wir einen Eiswagen hinter das gegnerische Tor stellen.
Ja, ich denke Blöde schon. ja. Oder zumindest so einen Hochzeitskuchenwagen oder so. Ja. naja, whatever. Also, wie gesagt.
Brezelmann.
Ja, ich hoffe nur, und das, um nochmal ein bisschen Ernsthaftigkeit hier reinzubringen, ja. Ich hoffe nur, dass Bruchhagen sich dann auch besinnt. Das sind wir lieber, ganz ehrlich, ich bin lieber für 2 Jahre dann in der zweiten Liga und baue eine Mannschaft komplett neu auf, als dass ich mit den Altklassen in der zweiten Liga dann zu tun habe. Ich will das ehrlich gesagt nicht. Dann baue ich lieber eine Mannschaft ja. auf mit jungen Leuten, hole mir vielleicht den einen oder anderen vom FSV, den ich ganz gut finde, und baue damit eine Mannschaft auf und dann reicht es vielleicht nicht im ersten Jahr, aber dann im zweiten und dann kontinuierlich. Und dann wieder mit einem Spielsystem, was mehr Variabilität verspricht.
Wen holst du denn als Trainer?
Das wollte ich auch gerade fragen.
Ja, das ist halt die viel spannendere Situation. Also
für mich fest. Ja, sorry. Oder?
Ja, nee, beim Daumen war ich eigentlich von Anfang an der Meinung, dass der wird dann in die zweite Liga gehen. Und ich glaube auch nach wie vor, dass der die Eintracht einfach als Plattform genutzt hat, um sich in der Bundesliga wieder ins Gespräch zu bringen. Das hat er geschafft. Und der wäre finanziell in der ersten Liga für uns nicht haltbar gewesen. Ich bin mir noch nicht mal so sicher, ob das überhaupt den wirklichen Sinn gebracht hätte. Aber bei dem bin ich mir sicher, dass er nicht da sein wird. Und dann ist halt die spannende Frage, was für einen Trainer verpflichtest du, um in der zweiten Liga einen Neustart zu machen.
Also ich meine, das hat ja auch jeder schon, also nochmal ganz kurz zu Daumen, das war von Anfang an klar, dass er nicht in die zweite Liga geht. Nach 2-3 Wochen, als er bei der Eintracht war, ist es ja nochmal groß in den Medien gelaufen, aber das war von Anfang an klar, dass er nicht in die zweite Liga geht. Deswegen hat er dafür keinen Vertrag und es macht auch für die Eintracht keinen Sinn, da ist er viel zu teuer für. Ob er sich jetzt natürlich in der Bundesliga wieder platzieren wollte, das ist eine berechtigte Frage, die du jetzt aufhörst. Kann ich mir aber nicht vorstellen, weil wenn er mit der Eintracht absteigt, ist sein Ruf auch eins für alle Mal komplett Gülle. Und dann kann er maximal zu Dynamo Moskau, wo er anscheinend eine Anfrage hat. Aber in der Bundesliga kommt er so eh nicht mehr an. Ja? Weil das ist dann, da hat er sich selbst sein eigenes Grab geschaufelt. Aber nochmal zur Trainerfrage. Obwohl ich anderes im Verein gehört habe, denke ich, dass ich Schur befürworten würde.
Ja, das wäre auch genau mein Vorschlag gewesen.
René?
Ja, könnte ich irgendwie mit leben. Also, ich sehe halt immer noch so ein bisschen die Problematik, dass wenn es da nicht funktioniert, dass du dann halt da jemanden für immer und ewig verbrellt hast, aber zweite Liga, ja, hätte er sicherlich eher Chancen und würde eher Sinn machen als alles andere, was es da sonst momentan geben würde.
Ja, du musst auch überlegen. Alex Schur in der zweiten Liga kannst du machen, weil die Gefahr dürfte, wenn wir einen einigermaßen schlagkräftigen Kader haben, nicht unbedingt bestehen, dass du dann gleich in die dritte Liga absteigst. Das heißt, du konsolidierst dich, hat selbst ein bisschen dann Erfahrung, die er mit einspielt. In der ersten Liga wäre eine ganz andere Drucksituation. In der zweiten Liga kannst du dann durchaus dann aufbauen und dann wird es dann langsam was. Also in der ersten Liga wäre es gefährlich, das würde ich nicht machen mit Alex Schur. In der zweiten Liga, denke ich, dürfte das relativ sinnvoll sein. Außerdem brauchst du, wenn dann viele Spieler gehen, eine Identifikationsfigur. Weißt du, was ich meine?
Ja, vor allen Dingen, ich meine, wir hatten ja auch darüber gesprochen, ob er jetzt in der Situation, wo der Daumen gekommen ist, der Richtige gewesen wäre. Und das wäre halt definitiv nicht gewesen. Ich glaube, mit der Situation hättest du ihn halt verbrennen können. Aber wenn du jetzt sagst, wir gehen in die zweite Liga und du machst einen Neustart, dann ist er ein guter Mann, um das zu machen. Er kann sich seine Mannschaft neu aufbauen, und dann bin ich halt auch genau deiner Meinung, dann muss nicht der Wiederaufstieg im darauffolgenden Jahr das oberste Ziel sein. Nee, dann lieber in der zweiten Liga saubere Arbeit machen und im Jahr drauf wieder aufsteigen. Aber dann hast du halt wieder was geschaffen, mit dem du langfristig arbeiten kannst.
Ja, und vielleicht doch einen fünftigen Sportdirektor daneben gestellt, dann ist das dann bestimmt ein tragbares Konzept. Vielleicht den Fjodorow dann oder sowas. Dann ist wieder die heile Welt bei der Eintracht perfekt.
Kannst unserem König Harry die Wurst vom Brot nehmen?
Aber hallo, also ich, das, ich warte, ich, der Pochang ist absolut der richtige Mann für die Eintracht, absolut. Da lasse ich auch nichts drauf kommen, so drösch der manchmal ist. Und manchmal kann man echt nur, da denkst du, oh, sag das nicht, aber er hat fast immer recht mit dem, was er sagt. Er sagt ja auch beim Abgang von Funkel, dass man Funkel eines Tages in Frankfurt noch schmerzhaft vermissen wird. Er hat recht gehabt, ja, im Nachhinein betrachtet. Er hat recht gehabt. Du kannst sagen, was du willst, aber er ist einfach von der sportlichen Seite her nicht unbedingt einer der besten Fußballmanager, muss man so sagen. Er ist ein guter Vorstandsvorsitzender und das macht er auch wirklich gut und das ist wichtig, um wirklich auch so die Finanzen zu konsolidieren und den Verein vernünftig aufzustellen oder die AG vernünftig aufzustellen. Da brauchst du den, aber du brauchst einen, der wirklich auch noch ein bisschen eine andere Auffassung von Fußball hat, der auch einen anderen Blickwinkel mal hat, der vielleicht auch mal andere Kontakte hat, als außer die altgediegenen Fußballer und Trainer, mit denen er dann immer zusammenhängt oder die er dann immer aufs Tapet bringt. Aber das würde ich mir wünschen, dass man da noch an der Stelle was macht. Und das kann ich
Sebastian?
mir nicht vorstellen. Ja.
Ja, also erzähl noch fertig.
Und ich kann mir das nicht vorstellen. Ich meine, man liest es ja immer mehr, dass es auch jetzt im Aufsichtsrat unter dem Bender, dass es da die Stimmung so ein bisschen kippt, dass man auch den Pochang einen an die Seite stellen will. Und ich halte das wirklich für sinnvoll. Und ich
Ja.
meine, wenn du so ein Konzept fährst, ja, ob das jetzt so kommt, nicht, sei jetzt mal gesagt, wenn man sagt, okay, gesetzt den Fall, wir steigen ab, wir nehmen den Schuh als Trainer, den Fjodorow als sportlichen Direktor, mein Gott, ja, das ist dann was, das, aber 1000% die Identifikation mit dem Verein wieder geschaffen. Warum nicht?
Ja, und ganz ehrlich, es muss doch auch gewisse Konsequenzen einfach danach drastifizieren, das jetzt alle und sagen, der Härtefall tritt ein, wir steigen ab. Muss ja auch in gewisse Konsequenzen müssen dann einfach gezogen werden, weil es hat Bruchhagen auch selbst gesagt, es war zum großen Teil auch seine Schuld, die im Kaderzusammenstellung. Und da kann er nicht, sage ich mal, nicht ganz ungeschoren davor kommen. Und eins will ich nochmal betonen, und das hat er uns vor ein paar Jahren schon versprochen. Bruchhagen hat uns gesagt, dass es unter seiner Führung keinen Abstieg mehr von der Eintracht geben wird. Jetzt stehen wir kurz davor. Er hat ganz klipp und klar dieses Versprechen an die Fans gegeben. Jetzt stehen wir kurz davor.
Ja.
Und deswegen muss es dann irgendwelche Konsequenzen geben. Ich stimme dir komplett überein, dass Bruchhagen der richtige Mann immer noch für die Eintracht wäre und gehe komplett d'accord mit der potenziellen Lösung mit Fjodorow oder sei es irgendjemand anderes, der ein gewisses sportliches Wissen hat, wo es vielleicht mal ein paar Reibereien gibt, aber wo mal ein bisschen ein anderer Einfluss herrscht. Und das wäre genau die ideale Lösung, weil Bruchhagen muss dann immer noch dabei bleiben und immer noch so ein bisschen das Sagen haben und auch noch die Macht darüber haben, weil er war grundsätzlich die beste Lösung, die wir damals hatten, und hat uns viel geholfen. Und deswegen wäre ich nicht dafür, dass wir ihn jetzt vom Acker jagen. Aber so ein bisschen Kompetenzverschiebung, das wäre auf jeden Fall eine also absolut sinnvolle Lösung.
Glaube ich aber nicht, dass das passieren wird, weil auch zu dem Thema ist der Bruchhagen ja schon des Öfteren mal befragt worden und da gehen halt jetzt so unsere Wahrnehmung und seine Eigenwahrnehmung ganz drastisch auseinander, weil was er halt sagt, er ist derjenige, der sportlich die Fäden in der Hand hält. Und wenn
Ja.
eine neue Position bei der Eintracht zu besetzen ist, dann wäre ein neuer Vorstandsvorsitzender zu benennen und er wäre der sportliche Leiter. Also das ist halt seine Sicht der Dinge und die hat er auch schon mehrfach offen kundgetan. Und ich glaube, wenn der Aufsichtsrat ihn dazu drängt, zu sagen, pass mal auf, wir stellen dir einen sportlichen Leiter an die Seite, egal wer das auch immer sein mag, tippe ich da drauf, dass er einfach weg ist.
Also ich glaube nicht, dass er, ja, du hast vollkommen recht, das habe ich auch jetzt gerade wieder gelesen, dass er wirklich der Sportmanager sein will. Aber blicken wir doch mal ein bisschen weiter. Die Eintracht hat ein Jugendleistungszentrum. Das Jugendleistungszentrum muss betreut werden. Das wäre eigentlich streng genommen dann auch Bruchhagen-Sache. Aber er ist ja Teil der AG. Und das Jugendleistungszentrum ist, glaube ich, nicht in der AG, sondern im Verein. Ne? Sehe ich das richtig oder ist es falsch? Weiß es einer von euch?
Nicht hundertprozentig.
Ich deute als Nein als Zustimmung. Fakt ist, wir brauchen auch ein Spielkonzept, dass du die Jugendlichen darauf einstimmst. Also jeder proklamiert immer das Beispiel Barcelona, aber in einer gewissen Art und Weise muss das auch vorherrschen, dass wir immer ein Konzept haben, nach dem wir klar verfahren. Das ist momentan bei der Eintracht noch nicht so ganz stringent. Ich wäre sowieso dafür, dass du da auch jemanden installierst. Da muss man sowieso noch über weitere Personalien nachdenken, weil das, damit du die U23 oder die U17, U18, U19 Spiele besser an die Mannschaft heranführst. Um aber da nochmal drauf zurückzukommen, wäre Schur auch wieder der richtige Mann? Und auch selbst als Cheftrainer in der zweiten Liga wäre Schur der richtige Mann, weil er die Jungen ja zum großen Teil kennt. Er kennt ja Kraus, er kennt Kittel und so weiter und so fort. Also da könnt ihr dann mit ein paar Leuten in der zweiten Liga zusammenarbeiten, mit denen er schon die B-Jugendmeisterschaft gewonnen hat. Also deswegen, Schur ist eine realistische Option, aber wie gesagt, vielleicht müssen wir noch weitere Stellen einfach mal dann benennen, aber ich glaube nicht, dass wir dazu leider in der Lage sind. Aber ansonsten hätten wir, glaube ich, alle tolle Vorschläge.
Ja, aber jetzt haben wir unsere zweite Planung haben wir durch. Wie sieht es denn mit der Erstligaplanung aus?
Erstligaplanung ist natürlich mit immens großem finanziellen Aufwand dann verbunden, ne? Weil du dann überlegen musst, wir werden ja, also wie es nach uns geht, wenn wir trotzdem die nicht oder die nur unzulänglich genannten Spieler loswerden wollen und müssten da dementsprechend adäquaten Ersatz kaufen. Und das wird dann natürlich teuer, ne?
Ja, vor allen Dingen auch die Trainerfrage in der ersten Liga. Also ich, wie gesagt, ich glaube auch nicht, dass der Daumen in der ersten Liga bleibt. Von daher, die Trainerposition ist in 2 Wochen vakant.
Hast recht, definitiv.
Hiermit bewerbe ich mich offiziell.
Hast du einen Trainerschein?
Müsste das im Sommer dann schnell nachholen.
Also ich glaube, vielleicht kommt dann die Option wieder, die davor gehandelt wurde mit Marcel Koller.
Weltklasse.
Aber das ist ja genau das, ja, wo wir gerade über den Bruchhagen noch gesprochen haben. Wenn der Bruchhagen, wenn sich das nicht ändert, egal ob erste oder zweite Liga, wird es mehr oder weniger so ein bisschen so ein Weiter so geben. Es kommen wieder die gleichen Leute aufs Tablett. Und ich meine, das mit Daumen hat er schon alle so ein bisschen überrascht, das in den geholt. Aber im Endeffekt war es natürlich auch wieder einer aus der alten Garde. Ja, von den, aber wenn man jetzt schon wieder dann drüber nachdenkt, das Erste, was uns einfällt, ist Koller, der kommt wieder ins Gespräch. Aber da wird sich nicht allzu viel ändern. Also ich glaube, es ist einfach, man muss es strukturell komplett ändern. Wir müssen die Mannschaft umbauen. Wir müssen teilweise auch dann wirklich gezielt verstärken im Mittelfeld, in der Innenverteidigung, im Sturm. Das sind Sachen. Und vielleicht auch in die Torwartposition nochmal überdenken, ob das so alles richtig ist. Aber das, auch wenn wir die Klasse halten, funktioniert das nur mit großen strukturellen Änderungen, wenn wir da wirklich erfolgreich sein wollen die nächsten Jahre. Und das ist, wir haben eine gute Hinrunde gespielt dieses Jahr. Wir haben 26 Punkte gehabt. Am 17. Spieltag, man darf aber nicht vergessen, ja, dass wir nach 7, 8 Spieltagen schon eine Negativserie dann hatten und wirklich nur die ersten paar Spieltage gut gespielt haben. Und das ist halt wirklich über einem halben Jahr ist es jetzt ein Abwärtstrend. Und das kann man auch dem zuschreiben, dass da einfach die falschen Leute auf dem Platz stehen. Und an der Seitenlinie. Obwohl ich den Daumen jetzt noch so ein bisschen außen vor lassen würde. Ja. Der hat jetzt an den strukturellen Defiziten ja absolut keinen Anteil.
Das gebe ich schon für verantwortlich. Das zeichnet sich auch jetzt im Laufe seiner nicht mehr Amtszeit, also wo er jetzt entlassen wurde, zeichnet sich das immer mehr raus, wo es dann wirklich gehakt hat, ne? Wo die Probleme dann wirklich anzutreffen waren, die man so noch nicht so erkannt hatte. Aber jetzt wird es schon deutlich. Ich finde auch, Torwart ist auch eine Position, die du überdenken musst. Ganz klar. Auch Fährmann macht sich natürlich, wie gesagt, schon mit seinen Aussagen keine Freunde. Geht aber dann auch weiter, dass du ja sowieso ein relativ großes Torwartkarussell nächste Saison haben wirst, wenn Neuer dann wechselt, wohin auch immer. Ich schätze zu den Bayern. Kraft geht ja jetzt weg. Der wäre eigentlich ein Topmann für uns gewesen, wird aber wahrscheinlich zu Hertha gehen. Naja, also, aber es gibt genügend Torhüter. Eigentlich musst halt nur mal die Augen offen halten. Es gibt auch in der zweiten Liga ein paar richtig gute, die du vielleicht für weniger Geld bekommst. Und wenn Fährmann die Rolle rückwärts macht und sagt, na, ich finde eigentlich doch alles total toll hier und ich weiß nicht, ich habe jetzt meine Liebe hier getroffen oder sonst irgendwas, ja, und will jetzt hier bleiben für immer und ewig, dann ist es, soll es mir auch recht sein. Aber die Mannschaft muss so oder so grandios umgestellt werden. Mit Ox wäre einer der einzigen, für die wir Geld bekommen könnten, weil Ox wird wahrscheinlich nach der Saison auf alle Fälle gehen. Da werden wir leider nicht die Summe bekommen, die wir im Winter vielleicht bekommen hätten, aber ein bisschen Geld wird es doch geben.
Ja, aber da gibt es mehrere Kandidaten, die ein richtiges Verlustgeschäft gemacht haben. Also Ox ist einer, der fällt mir ein. Pirmin Schwegler wurde auch richtig hoch gehandelt, eine Zeit lang, auch auf dem, ja, auf dem Transfermarkt. Für den hättest du vor einem halben Jahr richtig Kohle bekommen und die haben sich einfach jetzt auch mit der letzten Halbserie aus dem Geschäft gebracht. Und da weiß ich nicht, wo da auch denn ihre Eigenmotivation ist. Also wenn ich es schon nicht für einen Verein mache und wenn ich es schon nicht dafür tue, dass ich meinen Verein in der Bundesliga halte, dann müssen sie doch auch ein eigenes Interesse haben und das ist ihren eigenen Marktwert hochzuhalten. Und das haben sie alle miteinander nicht geschafft.
Stimmt. Aber wie gesagt, ich schätze, Jung wird auch ganz schön umworben sein. Jung wird uns vielleicht auch sogar verlassen. Da wird es mir sehr leid tun, aber das ist halt jemand, dem attestiere ich auch eine große Entwicklungschance. Ich kann mir gut vorstellen, dass er vielleicht zu Bremen geht. Da bekommen wir dann nur so 3,54 Millionen für Jung. Das kann ich mir schon gut vorstellen. Wäre aber trotzdem ein bitterer Verlust. Ne?
Ja, und was man halt auch sehen muss, 5 Millionen für Kayo kriegen wir halt auch nie wieder geboten.
Das Thema nicht mal, ist halt auch durch. Du bekommst doch nicht mal 500.000, selbst wenn du zu Red Bull Salzburg verkaufst. Oder ja. Red Bull Leipzig wäre doch ein toller Verein. Hier Red Bull Leipzig 3 Millionen, hier Kayo, die haben doch eh genug. Ja, aber ich glaube, nee, den kriegst du nicht los, kannst du vergessen. Der Kayo wird, wenn das jetzt, der hat jetzt noch ein paar Jahre Bundesliga vertragen, wenn es damit nicht klappt, kommt er demnächst in, hier irgendwann kommt wieder ein Zirkus hier in Frankfurt vorbei und dann ist er hier so Ballkünstler und dann siehst du nie wieder, also irgend sowas. So wird's laufen, ja. Also, aber Profifußball spielt ja auch nur noch zum Spaß, ja.
Ja, wenn ich das Geld hätte, ich würde mir kaufen. Das muss ein exzellenter Couchpartner sein, um PlayStation zu spielen.
Tja.
Ist der René eigentlich auch noch da? Anscheinend nicht. Hervorragend.
Okay.
Das Mikro wollte gerade eben nicht mehr.
Ah, super. Wir hören dich wieder. Und
ich dachte, du wärst eingeschlafen bei den philosophischen Sachen, die wir hier von uns geben.
Nein, nein, das Mikro war ja irgendwie so ein bisschen, ich weiß nicht, ob es jetzt wieder besser geworden ist.
Super.
Hervorragend.
Wunderbar.
Jetzt gib mal deinen Senf dazu ab, verdammt.
Ja, ich brauchte eigentlich gar nichts mehr großartig dazu zu sagen. Ihr habt ja eigentlich alles ausführlichst ausdiskutiert. Ich habe jetzt immer noch so ein bisschen das Bild vor meinem geistigen Auge, wie die Alex mit dem Kayo auf der Couch sitzt, PlayStation spielt und Schnitzel isst.
Punkt. Ah, okay.
Ja, was essen willst du doch auch dabei, oder?
Ja, ja, Salat für Kayo, Schnitzel für uns.
Genau, perfekte Überleitung. Und damit kommen wir dann auch, glaube ich, langsam zum Ende. Der Kollege Adlerblock, der heute leider unentschuldigt fehlt, wollte ich gerade sagen, verhindert ist, hat mal so ein bisschen rumgebastelt und hat da so ein paar, ja, Shirts und etc. gebaut. Unter anderem Alex absolutes Liebling, Salat für Kayo, Schnitzel für uns.
Sollten wir alle mal singen?
Ja, fang an. Wir machen alle.
Ihr macht mit, oder?
Ja, ja.
Ja, klar.
Ach, natürlich.
Salat für den Kayo, die Schnitzel nur für uns. Wir sind alle Frankfurter Jungs. Ja, Leute! Oh, oh. Nein, egal.
Ein Highlight. kann jeder mal reinschauen. Ich verlinke das dann auch. Mein Latex-Shirt habe ich ja schon seit ein paar Tagen hier liegen. Ich glaube, die Alex hat da auch schon reiflich zugeschlagen. iPad-Hüllen gibt's auch für die Leute mit iPad unter uns. Kann man mal reinschauen. Kostet ein bisschen was. Das liegt aber hauptsächlich daran, dass die Herren von Spreadshirt, bei denen das Ganze läuft, relativ hohe Einkaufspreise haben. Aber dafür gibt's halt auch ordentlich Qualität für das ganze Thema. Ja, sind wir, glaube ich, durch mit unseren Themen für diese Woche, oder?
Ja. Wichtig ist auf dem Platz sozusagen jetzt.
Genau.
Also wie gesagt, die Spieler sollen sich einfach die ersten 30, 40 Minuten von unserem Podcast nur anhören, nicht was danach noch Negatives über sie geredet wird. Ja,
zu mehr kommen die doch dann eh nicht, wenn die sich dann da jetzt ab morgen in Bitburg in der Brauerei einschließen. Mhm. Kommen die doch eh maximal bis zur 30. Minute, dann ist doch sowieso alles vorbei. Ja, dann machen wir für die Woche den Sack zu nach einer langen Folge. Freuen uns auf einen angenehmen Fußball-Samstag mit hoffentlich 3 Punkten für uns. Wir haben ja alle entsprechend getippt. Hoffen drauf, dass die Konkurrenten im Abstiegskampf entsprechend schlecht spielen und ja, melden uns dann in der kommenden Woche in gewohnter Art und Weise wieder. Bis dahin, macht's gut.